Hola chicos, bienvenidos al episodio cuarentena. No, 40, claro, me equivoqué. Hay un Freudscher-Versprecher aquí, claramente. 40, episodio 40. Y aquí no hay cuarentena en mi casa. Salí si quieres, Eli. Salí. Estoy hablando con mi perrita. Ahí va, Eli. ¿Puedes salir? Claro, está todo abierto. Salí. Ahí va, buenísimo, prende la luz, ahí está. Bueno, discúlpenme, pero quiso salir mi perra y esto ya es una introducción buenísima al tema que vamos a dedicarnos hoy. Es el tema de la cuarentena, de las cuarentenas que se hicieron, se llevaron a cabo en todo el mundo a favor del, bueno, digamos que el COVID, hay una pandemia, hay un virus, como dicen, y para frenar el virus, claro, hicimos todas las cuarentenas. A eso voy. Y ya está regresando mi perrita aquí. Venga, Celi. Buena. ¿Sabe cómo abrir la puerta? Está muy, muy inteligente mi perra. Y ahí se va a dormir, tal vez, pero yo no. Yo tengo que seguir hablando. Ah, en castellano ya no tanto. Lamentablemente, solo queda por decir algunas cositas como lo que me sobró, cosas que sobraron de la última vez, del último episodio, cosas que faltaron explicar. Y una de esas es esa expresión que utilicé, hinchar los huevos. Carlito, ahí viene mi gatito. Bueno, pero hinchar los huevos es esa expresión que se usa en Argentina para decir que alguien nos está, bueno, nos está molestando, hinchando los huevos o hinchando las pelotas a nosotros. Significa simplemente que nos pone de mal humor, es como decir, es un mal tipo, de mala leche, como se dice también, mala leche. Gente de mala leche me pone de mal humor y por eso me hincha los huevos. Eso lo digo solamente por aclarar esa expresión porque la usé mal la última vez. Dije, me da por los huevos, que no tiene sentido. Claro, ahora dejemos estas finezas del lenguaje español y bueno, lo que quise decir es que sí, voy siguiendo con mi obra de podcast y ahora me pongo la meta de grabar un episodio cada 2 días, empezando hoy, siguiendo el día pasado mañana y siguiendo todo el verano que ya pronto se acaba aquí en Alemania, pero veremos cuánto dura este verano de los podcasts. Ahí va. ¿Qué queda por decir? Que tengo que explicar algunas cosas de ese podcast, La Concha, que solamente dije en español y después me dio pena decirlo, repetirlo en alemán. Es un poco sucio, claro, sucio, schmutzig, sucio, todo el tema. Pero eso lo tengo que decir en alemán, en español. Ya no me queda nada más. Solo eso que amo a una chica, que sí, tal vez sea española o no sé, algún día la escuché como hablaba un idioma que pareció que fue español. Y esa chica, me enamoré de ella y ya lo describí en un episodio, episodio 34. Describí cómo es la dialéctica del amor, que siempre es una dialéctica entre teoría y práctica. Y yo me dedicaba esos días, alrededor del número 34 me dedicaba a la práctica que pronto realicé no es tan buena como la teoría, por eso yo me di cuenta de que soy teórico, soy un teórico, o no sé cómo se dice, pero no soy práctico. Por esto hoy ya les digo que, bueno, la teoría ya es la práctica, no hace falta nada más, porque el simple hecho de hablar que compone nuestra teoría ya es un acto, ya es una práctica, y eso es muy fácil de entender. Por eso yo digo que no voy a volver a adelantarme tanto como lo hice en ese episodio, en esa práctica. Y solo quise decir que sí me enamoré, porque es importante, como dije la última vez, al final, reinventar el amor. Y el amor es algo que nos pasa, que nos puede pasar cualquier día. Y a mí me pasó con esa chica, que parece un chiste que te enamores de alguna persona que solo viste unas cuantas veces. Pero a mí no me parece tan chistoso. Y yo digo que hay que reinventar el amor, porque está hecha mierda la idea de Platón. Nadie supo cómo interpretarla, pero yo sí lo sé. Y sé que hay solo esa manera de hablar del amor, que es de una manera cómica. Porque ya lo leímos, episodio 35. 36. Aristófano es el personaje que habla en el simposio de Platón, habla sobre el amor, pero habla de una manera que no parece tan cómica como expectaríamos de un poeta cómico, que es Aristófano. Claro, escribió todas las comedias, es una persona real, histórica, aunque esa escena, el simposio de Platón, es una obra ficcional, pero el personaje sí existió, Aristófanes, y escribió comedias, y ahí nos viene a dar ese discurso sobre el amor, que lo leí en esos episodios y que me tocó el corazón, como que yo sentí algo en sus palabras que articuló lo que ya sentía dentro, de que yo también soy una mitad, solo una mitad de un ser entero, y anhelo ser lleno otra vez, ser completo y encontrar la mitad que me falta. Es eso que articuló Aristófano, y es tan buenísimo. Y nos enseñó con eso Platón que del amor solo se puede hablar de una manera en dialéctica entre la tragedia y la comedia, siempre ambivalente, siempre no diciendo todas las intenciones que tenemos frente al otro, siempre, siempre que queden algunas cosas no tan claras, que queden algunas ambivalencias. Y es justamente eso lo que significa usar el lenguaje. El lenguaje no es tan apropiado como para que sean solo símbolos, sean solo señas que se usan y transmiten una información muy clara. Y no es así el lenguaje, pero tampoco es así que no significa nada una palabra y solo hablamos por escuchar alguna melodía, algunas voces, pero son dos pol, hay dos, esa polaridad, claro, entre esas perspectivas frente al lenguaje, que el uno es tan claro y apropiado y verosímil a las cosas, a la realidad que encontramos en ese mundo, y el otro es que es solamente bello y, bueno, tal vez artístico, artístico, pero estoy expresando aquí un pensamiento de Eva Illos, la socióloga israelí, un pensamiento de eso que es muy importante, que hay siempre unas ambivalencias en el arte de la seducción. Escribe ella, bueno, para seducir a alguien hay que ser ambivalente, hay que dejar en el oscuro, hay que no desvelar por lo menos no desvelar completamente nuestras intenciones y nuestras ganas, que son ganas de tener sexo, pero hay que aguantárselas, dice Ilus, aguantarse, reprimirse para, bueno, ese es el arte de la seducción. Es ambivalente, claro. Por un lado, querés tener sexo, pero por otro, para realmente seducir a la otra persona, tienes que emitir señales que indican cosas contradictorias. Que por un lado, si la querés. Carlos, ¿qué pasa? Está mi gato corriendo. Ah, no le pasa nada. Está un poco caliente, tal vez, claro. Los hormonas, claro. ¿Por dónde iba? Claro, hay que ser ambivalente. Hay que dejarlo en el oscuro, en la oscuridad. La oscuridad, dice Lacan, es esa base del amor. La oscuridad, como ya la expliqué, que en Grecia, por los antiguos grecos, la oscuridad sí fue una oscuridad total, no como ahora que podemos encender luces, pero entonces cuando se había puesto, había amanecido, no, amanecer, que es el contrario, bueno, ya está, cuando se fue el sol, ahí ya no ves en claro, ya no ves con quién te encontrás en la cama. Y es eso la base del amor, según Lacan, que podrías encontrarte en la cama con alguien que no es tu esposo o tu esposa, pero sí está permitido y aceptado socialmente que dos personas hagan el amor cuando esté todo pasando en la oscuridad total. Y ese es un pensamiento muy lindo que por realmente hacer el amor hay que ubicarse en la oscuridad y hay que no conocer tan bien, tan perfectamente el otro. Hay que dejar algunas huellas, algunas imágenes imaginarias de él, pero al fin y al cabo no podemos llegar a esa meta, no podemos entender quién es, qué es su carácter o qué es ese objet petit que dice Lacan. Ese precioso objeto que vemos en el otro que llamó la atención, llamó nuestras ganas y el deseo, tal vez un rastro en su rostro. Un rastro en el rostro, pero mucho más que eso, un gesto, un movimiento. Y hace unos días yo fui aquí a hacer un test de COVID y estaba una chica trabajando allá. Y ella hacía un gesto como tocando en la mesa, como estaba aburrida y claro, tocó la mesa varias veces y yo nada más me enamoré de ella solo por ese gesto porque me pareció tan bonito, tan no sé cómo describirlo, es un acontecimiento inútil de describir. El Schönheitsereignis, como lo llamé en alemán, la última vez, el acontecimiento de la belleza. Claro, es eso que vemos en el otro en ese momento. Vemos que realmente es una persona muy especial. Y yo lo vi en esa muchacha que mañana sí, tal vez voy a ir otra vez a Böblingen a hacer un test de COVID. ¿Por qué? Espero que se encuentre ella allá y ni siquiera es necesario para mí hacer un test porque ya tengo la vacuna desde 2 semanas. Así que aquí en Alemania está todo gratuito, las vacunas, los tests, pero yo sí, ya lo tengo todo listo, la vacuna, ya bastan. No tengo que hacer más tests, pero sí lo voy a hacer para tal vez encontrar a esa chica tan hermosa. Y no sé, está muy difícil imaginarse que podría llegar más lejos que solo ver y sentir ese acontecimiento de belleza, llegar a usar el lenguaje que es tan violento, violento contra mí y que yo casi nunca me atrevo a usarlo, a utilizarlo. Claro, salvo en ese podcast, pero aquí estoy solo, no pasa nada. La violencia está apagada por ese momento. Pero con esas palabras, pronto tendré que hacer el cambio, variar un poco de lenguaje, cambiar al alemán otra vez, que me da paja, muchísima, muchísima paja, les puedo confirmar. Pero si hay una cosita más que decir, que es esa que sí, dije eso de la chica en la que enamoré, no la del test center de COVID, sino la otra que describí solo muy cortamente en el episodio 34, pero después quité algunas palabras del podcast antes de publicarlo porque me daba vergüenza, buenísima palabra vergüenza que aprendí hace poco, vergüenza, digamos, vergüenza, vergüenza. Sí, me daba vergüenza, ¿por qué? Porque yo decía ahí, bueno, yo siempre voy caminando hacia esa meta donde quiero encontrar esa chica y esa chica amada o esa persona amada. Fue lo que dije. Y después cuando lo escuché, pensé, ah, pero ese no puede ser, Simón. No se puede amar así que te enamores de una chica solo por verla y ni siquiera conoces más de ella que su nombre. Y bueno, el lugar donde trabaja. Y ni siquiera conoces nada. Por eso me dio vergüenza desvelar. En ese episodio 34, desvelar lo loco que yo realmente soy. Pero hoy ya no me da vergüenza porque digo, como dije la última vez, yo siempre quiero exponer mis locuras y mis faltas. Y quiero dejar muy en claro aquí que soy un hombre del peor gusto, como digamos, como Sócrates, el filósofo. Cuando alguien a él le dijo, ah, usted tiene los deseos los peores deseos, está lleno de, bueno, de ansiedades y muy malas ansiedades, claro. Y Sócrates lo que respondió fue solamente, ¿usted me conoce? Y está buenísimo responder así y decir, sí, soy muy malo. Y eso lo que yo quería dejar en claro aquí, para que no se equivoquen las chicas, que yo sí lo dije la última vez, que me la alegraría si me escribiera una chica y diría que se quiere encontrar conmigo, hacer una cita. Claro, lo podemos hacer, pero muy importante es saber que yo soy una persona mala y no sé por qué estoy diciendo eso, pero sí que quiero expresar mi locura y dejar muy en claro que no se equivoquen, chicos, no se equivoquen, que estoy muy, muy loco y mi salud mental, no sé cómo la puedo describir, pero justamente, bueno, mediana, digamos, por lo máximo. Mediana. Pero no importa, porque cada vez, por eso tengo que hacer ese podcast, que es mi análisis, cada vez que lo hago me siento muchísimo mejor. Sí, es como una adicción. Claro, lo tengo que constatar, es mi adicción más adictiva, la del podcast, pero no importa. Ahora quise decir una cosa más en español. Ahora realmente es la última cosa en español. Porque quiero saludar a alguien, un amigo muy amado también. Ese amigo amado es Álvaro, que conocí cuando estudié en Heidelberg. Lindísima ciudad Heidelberg y estudiamos física allá, lamentablemente solo por un año. Después yo me fui por vergüenza tal vez, porque por entonces también yo era muy vago y pensaba que tendría que trabajar más en la universidad para ser un físico de verdad, pero después me di cuenta que no era así, que tal vez sí todos los hombres son tan vagos como yo y bueno, yo hice solamente el mínimo como para poder llegar a las pruebas, a hacer la Zulassung, claro, la admisión para las pruebas, para llegar a esa meta. Solo hice el mínimo y solo llegué a los 50% en mis tareas, claro, que tienes que hacer cada semana, y después, si llegas al 50%, puedes tomar la prueba. Asentimiento, no como Zulassung, no sé, no importa. Yo digo que soy muy vago y bueno, el estudio de la informática me puso aún más vago, porque es más fácil, mucho más fácil, mucho más aburrido que física. Y por eso no se los recomiendo, les digo, estudien física o algo que haga con un sentido, como filosofía buenísima. Aquí tengo un libro de Platón que quise leer cuando puedo cesar de asociar libremente aquí, pero solo quise dar la bienvenida a Álvaro por decir que me alegré muchísimo por sus noticias, lo que me escribió ayer, porque escribió que había escuchado mi podcast y eso, sí, eso, claro, muy, muy feliz que la gente escuche mi podcast y sí, le gustó. Y eso sí, me volvió tan feliz que ya no le respondí todavía, porque tengo que pensar en eso. ¿Cómo es que me hace tan feliz que solamente una persona me escribe? Como que, bueno, podrían escuchar sí un poco más de personas, pero entonces ya sería demasiado. Tal vez eso es mi temor, que demasiadas personas me amarían. Y yo, tal vez, sí, tal vez es este el momento por llegar al fin de ese discurso en español. Dije muchísimo, pero eso de Álvaro, eso sí que me dio fuerza y me dio la certeza de que está bueno seguir hablando, seguir en mi camino, que se puso un poco loco, lo que digamos, no encuentro una mejor palabra, pero me encanta esa, el camino un poco parece que me perdí en ese camino de los últimos episodios. Claro, un camino bastante, bastante alterado, bastante, no sé, no encuentro las palabras. Por eso, ya está, ya está. Dejemos el español por la próxima vez. Y ahí está, ahí está. Les puedo contar como última noticia que salió la luna aquí. Y está una luna casi llena. Hermosa, luna roja, jaca negra, como en ese poema de García Lorca. Jaca negra, eso. Ay, mi jaca valerosa. Jaca, llévame también en ese episodio de podcast. Y con eso basta con el español. Les digo chao a los que no entienden el alemán. Ah, qué pena. Vuelvo la próxima vez. Tal vez ese episodio. Vuelvo en español. Chao. Und damit willkommen auf Deutsch hier bei Tischlein Deck dich, Folge Nummer 40. Ja, das war jetzt ganz schön lang auf Spanisch. Ich mache einfach wieder Kapitelmarken wie letztes Mal. Dann seht ihr das hier gleich, wie man da einfach hinspringen kann zum deutschen Teil. Ja, fühlt sich komisch an, jetzt wieder Deutsch zu reden. Und vor allem fühlt sich komisch an, so viel gesagt zu haben auf Spanisch, was so wichtig war. Schon im Outro der letzten Folge, das auf Spanisch war, hatte ich einiges versteckt, was ich eigentlich nochmal aufgreifen müsste, um diesen Diskurs hier auch präzise, konzise, will ich sagen, auch wenn ich nicht genau weiß, was das heißt, aber ja, konzis müsste ich diesen Kurs halten, präzis und natürlich immer hier synchronisiert zwischen den verschiedenen Wissensständen, die ich schon aufgebaut habe, in verschiedenen Sprachen. Die Sprache, die Gewaltige, ja. Aber genau deshalb, weil ich die deutsche Sprache nicht so sehr schätze oder das Gefühl habe, die ein bisschen beschmutzen zu wollen, ja, im Vergleich zum Spanischen zu sagen, dass diese Sprache nicht einfach nicht so geeignet ist, einfach nicht so schön ist. Um das auf den Punkt zu bringen, kann ich hier einfach vielleicht ein paar Sachen, ja, unausgesprochen lassen und sagen, nee, dann müsst ihr schon Spanisch lernen, weil es sich lohnt und weil man da viel schönere Dinge sagen kann und nicht auf Deutsch. Ja, wäre es dann auch gar nicht mehr so schön, vieles, was ich da gesagt habe. Nun ja, was kann ich sagen? Greifen wir also nochmal Folge 39 auf, La Concha, claro. Und da muss ich halt doch noch was hinzufügen auf Deutsch, weil mir das dann so vorkommt, dass dieser Teil ganz schön kurz war. Der bei Minute 55 bis 1 Stunde 5, wo ich aus dem La Concha Podcast Clips gespielt habe. Und das war ganz schön kurz, was ich danach auf Deutsch übersetzt habe, war fast nichts. Von dem her kann ich hier sagen, also worum es dazu erstmal ging, bei den drei Chicas, die auch schon ein bisschen älter sind, ja, die eine war schon 40 und die anderen auch so Mitte 30. Und das fand ich nur schön, was auch die 40-Jährige sagte an einer anderen Stelle, die gar nicht vorkam im Clip, aber dass sie früher dachte, mit 40 hätte sie das Leben so geregelt. Und ja, jetzt sieht sie, dass da immer noch nichts geregelt ist mit 40, immer noch alles in der Schwebe. Und das ist ja eigentlich ja, ganz schön tröstlich für mich hier, wo ich auch noch so dahin schwebe. In meinen 20ern noch, aber auch dieses Altern ist immer wieder das, worauf ich zurückkomme, seitdem ich jetzt so viel nachpodcaste über die Liebe und die Schönheit, weil das ist natürlich die Frage, wie kann man geliebt werden, wenn man altert, wenn man nicht mehr so begehrenswert ist, ist genau diese Frage, woran ich jeden Tag denke. Und das schon in meinem Alter, dieser Jugendwahn, sagt man so als Floskel, hätte sich durchgesetzt in unserer Gesellschaft. Aber da gleite ich jetzt schon wieder ab. Ich wollte das hier nur zum Ausdruck bringen. Das mit dem Schönheitsereignis ist natürlich auf diese Schönheit bezogen. Und man kann es nicht abstreiten, dass die Jugend eine besondere Art der Schönheit einbringt. Wo natürlich vielleicht auch ältere Menschen mal schön sein können. So wie Robert Habeck, sagte ich ja, hervorragend, wie der aussieht auf den Wahlplakaten hier. Da sage ich einfach, das ist ein schöner Mann. Und ja, der ist sicher auch schon für seine 40 Lenze. Aber ja, im Prinzip ist es schon irgendwie beängstigend, dass man da so altert und sich überlegt. Und vor allem nicht mehr so begehrenswert zu sein. Und vor allem, dass es für Frauen viel schlimmer ist, wie Michelle Houellebecq dann an einer Stelle beschrieb. Das fand ich so beeindruckend, so feministisch, wie ich es sonst noch nie, ja, noch nirgends gelesen habe. Nämlich, dass er beschrieb, dass halt für Frauen der Alterungsprozess irgendwie deutlich stigmatisierte ist oder ja, das ist ja anscheinend so ist, dass auch ältere Männer noch mit jungen Frauen eine Beziehung haben und dass sie ihren Sex-Appeal nicht so ganz einbüßen, die älteren Männer, wie vielleicht bei älteren Frauen. Aber das ist dann auch so was Gesellschaftliches, da muss man natürlich dran arbeiten, diese Schönheitskriterien umzudefinieren. Aber mir kommt es jedenfalls schon so vor, wenn ich zum Beispiel Slavoj Žižek sehe, der auch schon über 70 ist, dass ich denke, ja, eigentlich auch noch ein potenter Mann. Oder ja, der sieht auch noch so aus, dass ich, wenn ich es mir so vorstelle, homosexuell zu sein, dass ich auch noch Lust auf ihn hätte. Ja, das sage ich hier, um mal wieder abzuschweifen. Ich habe ja auch wieder meinen Mate am Start. Mein Mate. Aber hier fühlt ihr auch schon, wie ich in diese melancholische Stimmung reinkomme, in die ein das Deutsche immer wieder reinzieht. Und das ist halt das Schlimme dran. Und deshalb schiebe ich auch all das, was ich an mir selber nicht so mag, das schiebe ich jetzt einfach dieser Sprache in die Schuhe und sage, das ist genau diese Melancholie, diese Schwerfälligkeit und Trägheit, die kommt allein von dieser Gewalt, die mir das Deutsche immer schon angetan hat und ich einfach, was einfach nicht die richtige Sprache für mich ist. Wie dem auch sei, wir waren da bei den drei Chicas aus dem La Concha Podcast. Und die haben gesagt, die eine sagte, dass sie mit ihrem Freund immer das Riesenproblem hat in der Beziehung mit dem Käse. Der Käse war so problematisch in der Beziehung, weil er hat einfach alles aufgegessen, was sie gekauft hatte, um damit ein Gericht zu machen oder irgendwas zu machen. Und ja, das war problematisch. Das sage ich nur, ja, weil ich es ganz interessant fand, wie so die Kleinigkeiten problematisch sein können in der Beziehung, dass er sich das einfach immer reingestopft, schon vor dem Essen, schon bevor es Essen gab. Und in Argentinien gibt es sehr spät Essen, erst um 9 oder 10 abends. Deshalb kann ich das schon verstehen, wenn man davor noch ein paar Häppchen will. Aber ja, was ich noch mehr verstehen kann, beziehungsweise was ich gar nicht verstehen kann, dann was die andere Jimena sagte, dass sie ihrem Freund immer das Gras versteckt hat. Weil, sagte sie, se sabe que se fracciona, man weiß doch, dass man das aufteilt, weil es teuer ist. Aber das habe ich meinem Bruder gesagt und der hat nur gelacht und meinte, da ist doch überhaupt nicht teuer, ist doch ganz billig in Argentinien das Gras. Er hat damals auch schon gekifft, ich leider nicht. Oder ja, habe mich noch nicht getraut damals. Aber es ist auf jeden Fall sehr billig, meinte er. Was weiß ich, vielleicht für 2 € kriegt man da schon ein Gramm. Extrem billig, nicht wie hier in Europa. Von dem her kann ich dieses Argument nicht nachvollziehen und wollte hier nur sagen, wenn mir das wäre wirklich ja auch so ein Beziehungskiller, wenn mir jemand das Gras verstecken würde. Also, aber gut, darüber müssen wir schnell hinweggehen, weil das war nur so eine Ablenkung, war nur so am Rande, was sie da sagten. Und worum es ging, war, dass Rimina meinte, dass sie sich getrennt hat von ihrem Freund am Anfang der Quarantäne, also des Lockdowns in Argentinien, der ja von März bis Dezember ging, was danach war, weiß ich nicht, wahrscheinlich jetzt auch wieder Lockdown. Zahlen sind, glaube ich, auch wieder hoch und Todesfälle sowieso die meisten, glaube ich, weltweit in Argentinien. Meisten pro Kopf, ja. Also in Argentinien geht es irgendwie immer schief, aber worauf ich da kommen wollte, war dieser Lockdown, wo es wirklich so war, dass man gar nicht mehr raus durfte, außer zum Einkaufen. Also ein wirklicher Lockdown, nicht wie hier in Deutschland, wo man ja immer noch raus konnte, vor allem spazieren. Gut, in Spanien durfte man auch nicht mehr spazieren gehen für ein paar Monate. Aber in Argentinien ja wirklich bis Dezember anscheinend, was die da gesagt haben. März bis Dezember und dann durften sie da rausgehen und diese Episode aufnehmen, live dort in Buenos Aires. Und dann, ja, haben sie das gesagt, dass sie da am Rande auch über Corona geredet hatten. Aber sie wollten da nicht zu polemisch werden, nicht polemisch, und deshalb haben sie es dann schnell wieder gelassen. Und da habe ich nur gesagt, ja, ich hätte eigentlich schon Lust, eine Episode zu Corona zu machen. Ja, das hätte ich schon. Aber worum es ja ging, war doch, dass in diesem Lockdown Jimena also keinen Sex hatte und erst danach, wo sie dann wieder Sex hatte, sie sagte, rompí la cuarentena, sie hat die Quarantäne gebrochen. Erst dann ist ihr wieder eingefallen, ah, wie schön es ist, Sex zu haben. Lo lindo que es coger. Und ja, das hatte sie da irgendwie so vergessen. Und im zweiten Clip ging es dann ja nur noch darum, dass sie sagte, se me apagó la concha. Die Vagina ist ja einfach ausgegangen. Da war kein Gefühl mehr drin, dass man das ja, noch zu was anderem als zum Wasserlassen gebrauchen kann. Das, ja, so lang waren die Clips gar nicht. Also, das sagte sie da. Gut, und ich weiß nicht, ob es da noch was gab, was ich vergessen hatte. Ich konnte dann halt auch leider gar nicht mehr so viel dazu sagen. Auf Spanisch, weil ich ja sagte, es erklärt sich von selbst, dass es ein sehr profunder Gedanke, was sie sagte, dass wenn man es eine Zeit lang nicht macht, dann vergisst man, wie schön es eigentlich ist, Sex zu haben. Und lass nicht zu, dass ja auch denkt, ah ja, die Concha ist mir ausgegangen oder der Penis einfach ausgegangen. Lasst das nicht zu, sagte sie. Ja, und ich sagte dann nur, okay, autoexplicable, habla por sí solo, das spricht für sich selber. Das überzeugt uns von nichts, sondern ja, artikuliert ja nur das, was wir sowieso schon fühlen. Aber damit reicht es dann auch von dieser Sache, denn dann habe ich ja immer noch so viel Spanisch drin gehabt am Schluss und wollte dann nur mal was aufgreifen. Was wollte ich da sagen? Nun ja, dass ich an die polygame Revolution glaube, das ist klar. Das hatten wir ja schon in Folge 33, was Robert Pfaller sagte. Die Polygamie sollte man, ja, vielleicht mal die Monogamie mal hinterfragen, die Polygamie als Ideal aufstellen. Und wie Friedrich Engels das beschreibt in seinem Werk, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, das ich jetzt auch noch nicht ganz zu Ende gelesen habe, aber ja, beschreibt er jedenfalls diese ursprüngliche Polygamie in den Urgesellschaften, dass da es immer, oder es gab verschiedene Verwandtschaftssysteme, aber die tatsächlichen Beziehungen, wie sie gelebt wurden, haben sich dann immer wieder da herausgelöst aus den formellen Verwandtschaftssystemen und dann wurde manchmal nur noch so, sind nur noch die Bezeichnungen übrig geblieben. Aber was Engels jedenfalls feststellte, war, dass alle Frauen in einem Stamm zum Beispiel Kinder haben konnten und es war dann klar, das war ihr Kind, ja. Aber bei den Männern, da waren einfach alle Männer des Stamms jetzt die Väter der Kinder. Und da gab es keinen Unterschied, da hat man also zu jedem einfach Vater gesagt. Und das ist halt diese Polygamie, die damals gelebt wurde. Und ich würde das einfach gern als Ideal aufrichten für eine Revolution, um zu sagen, auch die Mittel, die Reproduktionsmittel, wie ich schon mal schrieb, in der Episodenbeschreibung, nicht nur die Produktionsmittel, sondern auch die lustvollen Reproduktionsmittel können doch geteilt werden. Ja, genau. Und dazu muss man halt die Liebe neu erfinden, weil leider ist dieses Konzept, dieser Begriff der Liebe schon ziemlich runtergekommen seit Platon. Platon hat es vielleicht so erfunden, aber weil er halt so auch so esoterisch und gleichzeitig exoterisch war, dass er uns da zwar was so extrovertiert mitteilt, aber gleichzeitig was verschließt vor den neugierigen Augen, ein Element darin einschließt, was verhindern soll, dass diejenigen nicht verstehen, die nicht verstehen dürfen. Das sagte Lacan und ich sage einfach, ich gehöre aber zu denjenigen, die verstehen müssen, die verstehen wollen, was da mit der Liebe los ist. Ja, was dann der oder das? Ganz schön verwegen, die Liebe neu zu erfinden. Aber es passt ja auch das, also so verwegen, auch das, weil diese Software hier ist auch Audacity, mit der ich den Podcast aufnehme. Ja klar, Audacity, Freeware, kann ich nur empfehlen. Perfekte Software hier, um einen Podcast aufzunehmen. Auch das, ja. Ich nehme mir einfach das Recht und, wie heißt es dann auf Englisch? Audacity, wie ist dann das Adjektiv zu dem Wort auf Englisch? Ja, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Audacia en Español. Ja, und da habe ich noch viel mehr gesagt auf Spanisch, aber das, denke ich, ist so der Kern mit der Liebesrevolution und der Polygamie, die wir da einführen müssen. Und genau, was ich noch meinte, war, dass mein Bruder mir erzählt hat, wie im Römischen Reich die Silbermünzen langsam, aber sicher, Jahr für Jahr, wurde da immer weniger Silber reingemischt, bis mein Bruder sagte, man dann bei 33% ankam. 33, sagte er, glaube ich, ja. Ich glaube, ja. 33%, also nur noch vom ursprünglichen Silbergehalt. Und ich sag mal, das ist einfach, was auch mit der Liebe passiert ist. Heute sind wir vielleicht sogar schon bei 20% von dem ursprünglichen Sinn, den Platon da reingelegt hat. Und für mich ist es einfach nicht akzeptabel. Deshalb muss man es neu erfinden. Ja, und damit können wir aber auch weitermachen. Ich wollte hier, klar kann man über die Liebe viel sagen, aber deshalb wollte ich ja hier auch mal wieder variieren, auch mal wieder was anderes einbringen. Und das war ja das mit Corona, ja klar. Jetzt muss ich hier dabei bleiben. Nur dachte ich halt an diesen einen Teil von Eva Illus hier. Kann ich das vielleicht vorlesen? Wegen dieser Ambivalenz, die es da immer gibt in der Liebe. Und heute ist es leider, naja, durch die politische Korrektheit soll der Sprache so die Ambivalenz ausgetrieben werden. Und Eva Illus windet sich darum und gesteht der politischen Korrektheit zu, dass sie immerhin diese Machtstruktur mal offengelegt hätte, wie diese Macht zwischen Männern und Frauen so ungleich verteilt ist seit jeher Und die Erotik basiert eben auf dem Unterschied zwischen den Geschlechtern, auf dieser lustvollen Machtdifferenz. Aber wenn man diese Machtdifferenz nun ganz aufheben will, tötet man damit auch die Erotik. Aber meint Illus dann eben kritisch, ja, okay, dann, aber ja, was soll man dann machen? Entweder man hebt die Machtdifferenz so auf, aber dann ist es so unerotisch. Oder man lässt es so und dann ist es erotisch, aber es verstetigt dann ja nur dieses Ungleichgewicht und diese Position, in der Männer sowieso schon immer viel mächtiger waren als Frauen. Dann verstetigt sich das ja nur und ja, da gibt es jetzt keinen leichten Ausweg. Aber hier kann ich vielleicht einfach mal was vorlesen. Mehrdeutigkeiten, das war es nämlich, ja, dass es da Mehrdeutigkeiten braucht, immer diese Ambivalenz in der Liebe und diese Dunkelheit, dieses Nichtwissen, er wusste nicht, das ist immer diese Formel, die bei Lacan vorkommt, er wusste nicht, was er sagte, so wie es mir hier auch manchmal geht. Ja, ich glaube, das kann ich hier vorlesen, über die Verführung, das Seduktion. Ja, hier ist auch von Bataille die Rede, aber das ist ja klar, Bataille, Verausgabung, nicht das Ansparen, nicht das Haushaltsbuch, das Gegenüberstellen von Ausgaben und Einnahmen, Kosten und Nutzen, sondern Bataille sieht die Verschwendung als grundlegend an für jede menschliche Gesellschaft. Verschwendung, Verausgabung. Ah, und das ist so schön, was hier steht, nämlich, ja, man. Das muss ich hier vorlesen. Seite 342 aus diesem Buch, Warum Liebe weh tut. Davor ging es also um Bataille und das Ganze mit dem Nutzen. Bataille, der den Nutzen also ablehnt, so wie ich auch, und sage, Verschwendung muss mal das Grundprinzip sein. Genau, dann geht es hier weiter. Die Erotik gehört zu jener Sphäre nicht nutzenorientierten Verhaltens, in der das Selbst sich nicht nur aufgibt, sondern das Risiko eingeht, sich zu verschwenden, verletzt zu werden. Im Gegensatz dazu ist den Diskursen der Therapie und des Feminismus der Versuch gemeinsam, die Psyche, insbesondere die von Frauen, als etwas Nützliches zu erweisen und Verschwendung zu vermeiden, wenn wir darunter Formen von Anhänglichkeit verstehen, die dem Projekt eines gesunden, autonomen und sich selbst verwirklichenden Selbst nicht dienlich sind. Der von Philipp Rief so bezeichnete psychologische Mensch, der sorgfältig über seine Befriedigungen und Enttäuschungen Buch führt und dem unprofitable Bindungen unbedingt zu vermeidende Sünden sind, ist somit der Mann oder die Frau, der selbst aufopfernde Form von Liebe vermeidet. Der oder die selbst aufopfernde Formen von Liebe vermeidet. Solche selbstaufopfernden Formen von Liebe sind aber Teil erotischer und romantischer Erfahrungen, die ohne Selbstaufgabe nicht zu haben sind, um mit Jean-Luc Marion zu sprechen. Das Hindernis, das an der Öffnung des Felds der Liebe Anstoß nimmt, das erotische Hindernis, das weder epistemologisch noch ontisch ist, besteht in der Gegenseitigkeit selbst. Und die Gegenseitigkeit erwirbt diese Macht, Hindernis zu sein, nur weil man ohne Beweis oder Argument voraussetzt, dass sie allein die Möglichkeitsbedingungen für das bildet, was das Ich unter einer glücklichen Liebe versteht. Ja, genau. Er lese hier noch kurz weiter bei Illus. Wie Mario hinzufügt, ist Gegenseitigkeit jedoch eine unmögliche Zielsetzung, weil sie ein aus dem Reich der Liebe heraus und in das mit der Liebe unvereinbare Reich des Kommerzes hineinführe. Ein solches Verständnis der Liebe wie das Marion'sche hat zunehmend an Legitimität eingebüßt, weil Selbstaufgabe und Selbstaufopferung, Verschwendung, einseitig zu sein und obendrein als ideologischer Zierat zu dienen scheinen, mit dessen Hilfe Frauen ein emotionaler Mehrwert abgewonnen werden kann. Ja, diese letzte Bemerkung stehe ich hier so, dass wieder diese Geschlechterrollen verstetigt, diese ungleichen Machtsymmetrie, diese Machtasymmetrie hier zwischen den Geschlechtern. Und deshalb hat so ein Diskurs der Verschwendung und Verausgabung an Legitimität leider eingebüßt. Und es ist heute eher, ja, nach diesem rationalen Prinzip, die Liebe zu erwerben, nach diesem Kosten-Nutzen-Prinzip. Und ich muss dem aber entschieden widersprechen und dir sagen, dass mich das enorm berührt, was Jean-Luc Mariaud hier nämlich schreibt. Die Gegenseitigkeit. Das ist also dieses Hindernis, das wir da vorfinden, wenn sich uns das Feld der Liebe öffnet, dann ist es diese Frage, aber wird diese Liebe eine gegenseitige sein? Aber warum sollte das überhaupt ein Hindernis sein? Das passiert ja nur, weil man voraussetzt, das, was man unter einer glücklichen Liebe versteht, müsse immer auf Gegenseitigkeit beruhen. Ja, genau, allein die Gegenseitigkeit. Und ich sage einfach, nee, auch ich verlieb mich doch immer so ohne diese Zusicherung der Gegenseitigkeit. Und da habe ich nur was beschrieben. Ja, genau, was ich da in Folge 34 gesagt habe und das ich dann danach noch rausgeschnitten hatte. Nur ein Wort habe ich da rausgeschnitten. Dieses Wort war Geliebte, wenn ich mich richtig entsinne, hatte ich da sowas gesagt wie die geliebte Person, die ich da immer zu treffen hoffe, an diesem Ort, den ich nicht genau bezeichnen will. Die geliebte Person, also habe ich einfach rausgeschnitten, weil ich dachte, Geliebte, das geht zu weit an dieser Stelle, ich kenne sie noch nicht mal genau. Das kann offenbar nicht sein, Simon, so irrational, so verschwenderisch zu sein mit deiner Liebe hier. Und unfassbar, dass ich das dann rausgeschnitten habe, zeigt also, wie dieses Unbewusste ist. Das Unbewusste, sagte ich, ist dieser Punkt der Einschreibung, Unbewusste, das öffnet sich erst in dem Punkt, wo man anfängt zu sprechen, wie der Analysant beim Psychoanalytiker dann, wieso sich so ein subjektiver Diskurs auftut, so wie bei mir hier. Und deshalb gab es da was Unbewusstes, was mir dann sauer aufgestoßen ist nachher beim Anhören. Und ich wollte einfach nicht mehr das so drin lassen, dieses Geständnis, dass es da eine Person gibt, die ich schon liebte, allein deshalb, weil ich sie so gesehen hatte. Und genau, das ist hier meine Form, meine Revolutionäre der Liebe, wo ich sage, da will ich nicht dem die Legitimität absprechen. Deshalb war es auch ein Fehler, das rauszuschneiden. Aber das ist doch völlig legitim. Also warum soll immer die Gegenseitigkeit, die Reziprozität so das Grundprinzip der Liebe sein? Das ist ja das Grundprinzip der Wirtschaft. Ich gebe dir was. Ein Gut für das Geld und damit kannst du auch was anfangen. Aber für mich ganz klar, ja, ganz klar, was ich hier klar machen wollte. Aber ich wollte eigentlich noch weiterlesen. Nämlich eigentlich schon mit der semiotischen Sicherheit. Ja, gut, aber das ist alles auch so schwierig hier zu lesen von Ilus. Ist nicht immer so angenehm, sage ich ganz ehrlich, dass alles tut so weh hier beim Lesen. Jedenfalls hier geht es um die Verführung, Reinigung der romantischen Beziehung von Machtverhältnissen. Ja, die Geschlechterrollen sind weniger ausgeprägt, was ihr Vermögen zur Erzeugung von Mehrdeutigkeit schwächt. Ja, und viele halten diese Mehrdeutigkeit halt für die Grundlage der Erotik. Und hier gibt es auch ein interessanten Ausschnitt von einer Frau Catherine Townsend. Why some men's hot sex scenes leave me cold. Da habe ich auch an Michelle Houellebecq gedacht, weil sie hier schrieb, dass sie das so kalt lässt, was die zeitgenössischen Schriftsteller an Sexszenen beschreiben. Und ja, bei Michelle Houellebecq hat es mich auch nie wirklich so heiß gemacht, aber es ist trotzdem einer meiner Lieblingsschriftsteller. Ich lese, denke ich mal, das hier vor. Das Klima sexueller Verwirrung war allgegenwärtig. Talkshow-Moderatoren ermutigten uns dazu, jedes Gefühl zu diskutieren, während einige Universitäten in den Vereinigten Staaten dazu übergingen, Richtlinien zu erlassen, die einen mündlichen Vertrag vor jeder neuen Ebene des körperlichen und/oder sexuellen Kontakts verlangten. Ich weiß, dass man die besten Absichten mit diesen Regeln verband und bin absolut dafür, dass Frauen beschützt werden. Die Jungs versuchten halt zu kommunizieren. Aber kann ich deine Brust anfassen? Zündet einfach nicht als Vorspiel. Beim sensiblen Mann weiß ich einfach nicht, ob er möchte, dass ich auf ihm sitze oder neben ihm in einem Starbucks-Café, um die Lage des Universums zu diskutieren. Wenn ich etwas über Gefühle hören will, kann ich eine Freundin anrufen. In einer ganz frischen Affäre will ich heißen Sex und keinen heißen Tee. Respekt ist eine feine Sache, aber wenn es Richtung Schlafzimmer geht, ist egalitär und erotisch nicht unbedingt dasselbe. Ich bezweifle, dass Marlon Brando an politische Korrektheit dachte, als er im letzten Tango in Paris zur Butter griff. Frühere Generationen von Männern betrachteten Sex als eine Eroberung, derb, obszön, witzig und schmutzig. Rouaf schreibt, dass die junge Garde von Romanciers sich in gewundenen postfeministischen Mutmaßungen ergeht, statt über Eroberung oder den Vollzug zu schreiben. Der Vollzug. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich achte mich selbst und ich will einen Mann, der sensibel für meine Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle ist. Ja, das war Catherine Townsend, hier ein langes Zitat von ihr. Das hat mich nur an so einen Tweet erinnert. Tweets, ja. Wo der eine so tweetete, dass es ihm jedes Mal oder oft beim Sex so geht, dass er denkt, ja, wenn ich dich nerv, dann sag's einfach, wenn ich irgendwas mache, wenn dich das gerade nervt, bitte sag's dann. Oder ja, irgendwie so ging dieser Tweet und das fand ich bezeichnend, um diese Position der jungen Romanciers hier zu bezeichnen, die halt nicht mehr über die Eroberung schreiben können und nicht mehr dieses derbe, obszöne und schmutzige in den Vordergrund rücken, sondern ja, endlose Mutmaßungen. Was will die Frau? Das war schon die Frage, die Freud gestellt hat. Endlose Mutmaßungen. Und das ist interessant, dass sich hier also eine Frau zu wünschen scheint, dass die Männer da wieder männlicher sind oder ja, dieser Geschlechterrolle gerecht werden. Und zumindest könnte man ja mal sagen, dass eine gewisse Aktivität mit der männlichen Position verbunden ist. Die Vagina, schrieb Slavoj Žižek, das passive Organ par excellence, schrieb er da in seinem Buch Parallaxe. Das ist auch sehr gut, das kann ich mal vorlesen, weil er da so das Hegelsche System durchgeht mit allen möglichen Sexstellungen als Veranschaulichung für Hegels System. Und da sagt er nur das Fistfucking. Fistfucking kombiniert hier das ultimative passive Organ, die Vagina, mit dem ultimativ schöpferisch kreativen Organ der Hand, die natürlich zum Schreiben und zu was auch immer benutzt werden kann. Deshalb, das Fistfucking ist ja so eine Synthese der Gegensätze. Irgendwie so beschrieb er das. Das kann ich jetzt hier nicht vorlesen, aber das wäre eigentlich interessant, ja. Dass diese Synthese, das Unglaubliche. Und ja, da hatte Žižek noch einige weitere Beispiele auf Lager. Aber hier geht es mir nicht um Hegel, sondern darum, nur diese passive Position der Vagina zu formulieren, dass das also eine biologische Gegebenheit ist, die nicht unbedingt jetzt aus einer sozialen Rolle entspringt, dass wir also dieses vielleicht hier dieses weibliche Bedürfnis haben, irgendwie, dass ja der Mann da so schmutzig ist und da sich einfach nimmt, was er gerade begehrt, einfach das nimmt. Und das lese ich hier raus, dass das dann ein bisschen schwierig wird durch die neueren Bedingungen. Ja, aber ich finde es auch ganz interessant, dass mit dem, ja, vor jedem Schritt, den man da tut, in einer geschlechtlichen Situation, muss man nochmal explizit nachfragen: Darf ich jetzt deine Brust berühren? Darf ich jetzt dich küssen? Darf ich dir das jetzt ausziehen? Das finde ich auch ganz interessant. Für mich klingt das auch ganz schön erotisch oder könnte eine neue erotische Komponente da reinbringen, wenn man es richtig macht, vielleicht ja. Genau, das hier also auch einfach so eine Ambivalenz, was soll man machen, diese alten Machtstrukturen überwinden, oder doch daran festhalten, weil es so erotisch, so lustvoll ist. Ja, aber hier würde ich einfach nur bei Eva Illus noch weiterlesen, ja, weil hier kommt jetzt der Teil über die Verführung, wie ist das mit den Mehrdeutigkeiten in der Verführung. Unbeabsichtigt liefert Townsend hier eine Erwiderung auf Nehring und legt nahe, dass Gleichheit die Erotik sowohl um stark kodifizierte Geschlechteridentitäten als auch um deren Verspieltheit bringt. Sie beklagt den Mangel an Verspieltheit und Mehrdeutigkeit, der unverbrüchlich zur kulturellen Praxis der Verführung gehört. Einer halbbewussten Praxis, mit seinem Körper und seiner Sprache zu spielen, um das Begehren eines anderen anzustacheln. In seiner Charakterisierung des perfekten Verführers verweist Robert Greene darauf, wie wichtig es ist, die romantische Interaktion unvollständig zu lassen. Dazu gehört, die Mehrdeutigkeit zu steigern, widersprüchliche Signale auszusenden, die Kunst der Anspielung zu beherrschen, Wunsch und Realität durcheinander zu bringen, Lust und Schmerz zu vermengen, Begehren und Verwirrung auszulösen, das sexuelle Element zurückzunehmen, ohne es ganz zum Verschwinden zu bringen, sich jedem Standard zu verweigern, die Befriedigung aufschieben zu können und keine völlige Befriedigung zu gewähren. Ja, Mehrdeutigkeit ist im Wesentlichen eine Methode, um die Absichten eines Sprechers im Unklaren zu lassen. Mehrdeutigkeit in diesem Sinne ermöglicht Freiheit, denn sie ermöglicht es, dass etwas gesagt wird, ohne gemeint zu werden, ermöglicht es, eine Identität zu haben, während man in eine andere hineinschlüpft. Wie Bartsch und Bartscherer. Bartsch und Bartscherer schreiben: Ambivalenz ist in das Phänomen des Erotischen eingebaut. Die Verführung stützt sich oft auf mehrdeutige Codes, was die prototypischen Verführer in der westlichen Kultur zu exemplarischen Vertretern einer bestimmten Form der Freiheit von Moral macht. Ja, das ist auch interessant. Verführer bedienen sich einer mehrdeutigen Sprache, weil sie nicht an die Normen der Ernsthaftigkeit und der Symmetrie gebunden fühlen. Die politisch korrekten Praktiken hingegen verlangen nach Transparenz und dem Verzicht auf Mehrdeutigkeiten, um die größtmögliche vertragliche Freiheit und Gleichheit zu gewährleisten und somit den traditionellen rhetorischen und emotionalen Nimbus der Verführung ins Leere laufen zu lassen. Gut, ja, also im Anschluss geht es dann weiter mit dieser Rationalisierung, die diese Liebesbeziehung durchdringt. Rationale Entscheidungen sollen da getroffen werden. Gut, aber ich finde das nur interessant, weil ich ja auch so die Moral angreifen wollte letztes Mal. Vielleicht wäre das also mein richtiger Platz als Verführer. Da fühlt man sich irgendwie so frei von Moral, sagte Eva Illus. Ja, weil man irgendwie diese Symmetrie nicht so an die Ehrlichkeit gebunden ist und so weiter, ja? Wenn ich wirklich so böse sein will, wie ich da sagte, dann müsste ich mir darüber eigentlich mal Gedanken machen. Gut. Aber hier wollte ich ja zu Corona kommen, weil dieses Buch von Giorgio Agamben war ja das, womit wir hier den Kreis schließen zu Folge 34 dieser Folge, wo ich das Entscheidende editiert rausgeschnitten habe, weil es mir so viel Scham bereitet hat, schon wieder zu lieben, ohne eine rationale Begründung dafür vorweisen zu können. Da habe ich dann Agamben und Heidegger und so vorgelesen, die Angst, die Furcht, die mich da immer befallen hat, auf diesen Spaziergängen, wo ich mich dieser Geliebten, ja, dieser imaginär Geliebten da angenähert habe und dann doch immer wieder diese unglaubliche Angst gespürt habe. 100 Meter vor dem Ziel, bei der Bücherei, immer an diesem Ort, bei der Bücherei, wenn ich da vorbeigehe, dann werden meine Beine ganz schwer und alles verkrampft sich. Das, ja, war immer so. Und das habe ich da beschrieben, mit der Agamben und der Angst. Aber heute können wir vielleicht wirklich mal zu Corona kommen, obwohl es jetzt auch schon ziemlich lang ist. Aber ich muss hier auch dieses Geständnis machen. Anders als in Folge 21 gesagt, ist es doch nicht so, dass ich, also da habe ich gesagt, dass ich immer aufs Gras verzichten würde, bevor ich einen Podcast aufnehme. Aber heute habe ich doch schon einen kleinen Joint geraucht und einfach vielleicht nur, um böse zu sein, weil das ist auch dieses Laster, das ich auch so mit mir herumtrage, um da was zu haben, wo ich böse sein kann, weil es noch nicht zum Verführer gereicht hat, muss ich halt weiter. Aber nein, da kommen wir wieder in dieses Fahrwasser der Sexualisierung von verschiedenen Aktivitäten. Das ist das Neurotische. Das, ja, ist für mich schon ein bisschen sexualisiert, dieses Rauchen. Aber darauf wollte ich hier nicht kommen, nur um das offenzulegen, wie viel Energie und Kraft ich hier getankt habe. Und vielleicht jetzt auch nochmal tanken will, nämlich dachte ich, dass ich jetzt auch eigentlich gleich noch einen rauchen kann, um dann wacher zu sein. Ja, dieses Sativa hier, das hält mich wach. Während ich vielleicht hier dieses nächste Lied spiele oder danach, dann kann ich hier rauchen, weil das auch extrem nice. Ich bin hier allein daheim und solange meine Eltern nicht da sind, kann ich einfach hier im Haus rauchen. Das sage ich hier ganz frei raus, weil das ist dann so eine Art Rebellion gegen die Eltern. Und ja, die Psychoanalyse will alles immer auf die Eltern zurückführen, sagt man, dass da so ein traumatisches Verführungs-, ja, ich glaube auch Verführungsereignis gewesen sein soll, das irgendwie verdrängt ist, sagt Freud, immer so eine Verführung. Ja, vielleicht wollte man selber die Mutter verführen. Klar, das ist auch schon so ein Gedanke, den ich hatte als Kind, dass ich am liebsten meine Mutter heiraten würde. Aber ich weiß nicht genau, was Freud meinte, dass es irgendwie eine Verführungsszene gab, dass der Junge, vielleicht seine Mutter oder das Mädchen, ihren Vater verführen wollte und dass das so das ursprüngliche Trauma ist. Aber das weiß ich alles nicht so genau. Ich muss mich da erst einlesen langsam in Freud. Was ich hier nur sagen wollte, war, dass genau diese Rebellion gegen die Eltern, die jetzt im Urlaub sind und ich hier allein und kann einfach, ja, einfach hier rauchen. Das fühlt sich so wie ein Gesetzesbruch an. Und wenn meine Mutter das hört, dann sage ich hier, sorry, das Gesetz ist doch aber auch nur dazu da, um mal übertreten zu werden. So ist es doch leider. Und ja, ich habe einfach schon ganz schön tolerante Eltern, sage ich mal, weil das eine Mal an meinem Geburtstag habe ich es mir gewünscht, sogar drin zu rauchen und das wurde mir erlaubt, dass wir dann, da sind wir dann einfach umgesessen und haben zu dritt im Zimmer geraucht. Aber hier will ich es natürlich machen, obwohl es nicht erlaubt ist. Das ist doch das Geniale daran. Deshalb werde ich das jetzt tun, dieses Verbot überschreiten. Ja, mehr wollte ich hier nicht sagen. Um auf ein Lied zu kommen, das ich spielen wollte, weil es jetzt um Sex ging. Oh, können wir hier ein Lied von Alligator einspielen, das ganz gut passt? Alligator, willst du mit mir schlafen oder so heißt das? Warum ist es so schwer, diese Frage zu stellen? Ah, genau, da kann ich nochmal auf den La Concha Podcast zurückkommen. Por qué es tan difícil? Das sagte sie ja, warum, sie versteht es nicht, warum es so schwer ist und warum man nicht einfach auf die Straße rausgehen kann und jemanden sagen kann, hättest du Lust, Sex zu haben? Te quieres coger? Sí, yo también, cojamos. Also, Bock zu ficken. Ja, ich auch, komm. Irgendwie so meinte sie das. Warum muss es so schwierig sein? Und da meinte die andere Laura oder Dahlia, meinte, ja, sie haben schon 25 Episoden gemacht, die sich eigentlich nur darum drehen, wie schwer es ist, Beziehungen einzufädeln oder überhaupt klar zu werden, was man da will. Ob man vielleicht jetzt gerade nur Sex will. Oder nach einer Beziehung sucht. Ich weiß auch nicht, was ich da suche. Und kann hier nur sagen, ja, das ist aber ganz gut von Alligator. Hier, willst du mit mir schlafen? Oder irgendwie so heißt dieses Lied. Und das spiele ich ja ein. Und übrigens, die GEMA-Lizenz ist natürlich bezahlt, weil ich halt doch wieder so deutsch und ordnungsliebend war dann nach der letzten Folge. Und dann mir einfach die Lizenz gekauft habe. Sogar für einen längeren Zeitraum. Weil ich da wirklich solide sein wollte und mir nicht mehr so ein Lapsus unterlaufen darf, dass da die Lizenz ausgelaufen war und ich da illegal hinaussende. Ja, und damit geht es jetzt aber los mit Alligator. Alles legal hier, alles legal und damit willkommen, willkommen.
Es wird niemand sehen, woran ich grad denke. Schießbefehl an der Schamgrenze. Plakatwände an Bushaltestationen sind bedruckt, nur mit Erotik, alle gucken auf den Boden. Dabei wär's die beste Zeit, es gibt Partner per Knopf und kein strafenden Gott, der ins Schlafzimmer glotzt. Du kannst lieben, wen du willst und dank moderner Medizin sind wir safe. Aber alle wollen Gesellschaftsspiele spielen, what the fuck? Dann spielen wir halt Tabu auf Mamas Couch. Das einzige Animalische ist dieser Elefant im Raum. Ich kann ihn ausblenden, Friede, Freude, Auenland. Ich find schon einen Fingernagel, den ich noch zerkauen kann.
Adam und Eva der Moderne.
Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will, aber ich will mit dir schlafen. Es sind wieder einmal die Gedankenfilme, die mich hilflos versklaven. Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will. Ich will nicht sagen, dass ich dich versklaven will. Deshalb sitze ich in der Ecke und ich warte still darauf, dass du mit mir schlafen willst. Ich hab gehofft, wenn man älter wird, geht's nur noch um Liebe. Doch in mir kocht immer noch ein Proteinshake. Derselbe Blick war früher sexy, heute ist es ein Creepface. Teenage Dirtbag, nur ohne das Teenage. Dabei wollte ich doch zeigen, ich bin nicht wie diese Asozialen, dich als Menschen wertschätzen. Ignoriere den Sabberfarben, abgesehen davon bin ich feinfühlig. Hi, grüß dich, aber die Gedanken sind freizügig. Ich bin nervös, wenn keine Machtworte helfen, versuche ich mir die Menschen kurz nicht nackt vorzustellen. Fuck, vergessen zu blitzen, mir tun die Augen weh. Ihr wollt in mein Kopf gehen oder hab ich mal den Ausweis sehen?
Adam und Eva der Moderne, beiden Blatt vom Mund.
Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will, aber ich will mit dir schlafen. Es sind wieder einmal die Gedankenfilme, die mich hilflos versklaven. Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will. Ich will nicht sagen, dass ich dich versklaven will. Deshalb sitze ich in der Ecke und ich warte still darauf, dass du mit mir schlafen willst. Sicher ist mein Liebesbrief für dich schmutziges Schmierpapier. Sicher magst du Tiere, aber sicher nicht das Tier in mir. Sicher hältst du mich für einen rumfickenden dummen Wichser. Sicher bin ich unsicher.
Sicher
könnte man auch wie die Hunde ohne Pathos lieben. Sicher mal allerersten der gegenseitig am Arsch noch riechen. Sicher ist sicher, doch das ist sicher nicht deine Sicht. Sicher hat's einen Grund, dass du so schweigsam bist, oder?
Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will, aber ich will mit dir schlafen. Es sind wieder einmal die Gedankenfilme, die mich hilflos versklaven. Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will. Ich will nicht sagen, dass ich dich versklaven will. Deshalb sitze ich in der Ecke und ich warte still darauf, bis du mit mir schlafen willst. Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will, aber ich will mit dir schlafen.
Das sind wieder einmal die Gedanken, die mich hilflos versklaven.
Ich will nicht sagen, dass ich mit dir schlafen will.
Ich will nicht sagen, dass ich versklaven will.
Deshalb sitze ich in der Ecke und ich warte still
darauf, dass du mit mir schlafen willst.
Ja, hallo, ich bin's wieder hier, Simon, und ich muss feststellen, jetzt schon ganz schön zu schweben. Das heißt, ich hatte jetzt eine längere Pause und hatte mir diese Kraftzufuhr gegönnt. Aber jetzt sitze ich hier schon seit 10 oder 15 Minuten am Tisch und kann mich nicht entscheiden, was ich jetzt noch vorlesen wollte. Das mit Agamben müssen wir doch lassen, Corona, doch nicht heute, aber es ist wichtig, weil sich das irgendwie so angefühlt hat, damals in Folge 34, dass ich schon davor über Corona reden wollte. Und ich habe mich dann da so rein, natürlich dann so, da so reinziehen lassen in das Thema der Angst und das Übertragen auf die Liebespraxis statt auf Corona. Und das habe ich gemacht, weil ich auch die Spontanität anbete. Das ist diese Formel von Lenin, die ich da gefunden habe, als ich nochmal durch sein Werk Was tun durchblätterte, weil ich es nicht ganz lesen kann. Im Moment keine Zeit oder finde. Aber das ist halt auch diese Scham, diese marxistischen Klassiker nicht zu kennen. Aber deshalb habe ich nochmal drüber geblättert und das rausgelesen, was er meinte. Die Sozialdemokraten. Die beten die Spontanität an und wollen keinen Plan aufstellen, wollen nicht genau sagen, wie sie zur Revolution kommen oder was dann zu tun ist, welcher Mittel man sich bedient, welcher Zwecke, sondern sie sagen einfach, wir werden schon sehen, die Ziele werden sich dann von einem Punkt zum nächsten erweisen. Wir sehen, dass wir mit einem Schritt dann schon weiter sind und dass wir dann auf einer neuen Perspektive stehen und von dort aus sehen werden. Das ist die Haltung der Sozialdemokraten, sagt Lenin, die Anbetung der Spontanität. Und ja, das ist sehr scharfsinnig erkannt von Lenin hier im politischen. Aber im privaten Bereich muss ich sagen, dass ich halt auch diese Spontanität anbete und mich da so mitreißen lasse durch diesen Fluss meines Unbewussten. Ja, denn hier schreibe ich mich ja ein in euch und jetzt ist es schon ein erhabenes, erhobenes Gefühl, mich jetzt einzuschreiben, nachdem ich jetzt geraucht habe, das erste Mal so richtig nach dem Rauchen, weil vorher war schon einige Zeit dann wieder vergangen. So zwei, drei Stündchen seit dem Joint wieder vergangen. Da war ich schon wieder ganz klar. Aber jetzt hier so, das ist schon noch mal was Neues, schon noch ein nices Gefühl hier. Aber bis hin ein bisschen beängstigend, weil ich jetzt natürlich liefern muss und weiß, dass ich schon ein bisschen beeinträchtigt bin in meinen geistigen Kapazitäten und hier aber weiter liefern will. Deshalb Bataille habe ich hier aufgeschlagen, um das hier zu liefern, was sich ja auch durch die letzten Folgen durchgeschlängelt hat. Also Spontanität hier, das hat sich einfach richtig angefühlt, wo ich das vorgelesen habe. Bataille und ja, auch interessant, dass ich dann mir auch keine Notizen gemacht habe. Diesmal habe ich sogar Notizen, aber nein, doch, für diese Stelle jetzt doch nicht. Naja, aber einfach dann so danach noch mal das kommentieren und dann vielleicht auch manche Sachen übersehen habe vom Anfang. Aber egal, weil dieser Text ja auch für sich steht, von Partei. Für sich einfach steht. Ja, weil ich mich damit ja nicht gemein machen will. Das ist schon ziemlich, ziemlich wüst und wild, was Partei schreibt. Oder auch Rambeau, hier habe ich sein Buch aufgeschlagen. Ich will mich ja nicht gemein machen. Ich sage hier, ja. Das ist halt, ja. Das ist halt mal wieder Rambeau. Was ich nämlich vorlesen wollte, war dieses Gedicht, dieses Prosastück von Rambeau, Seitensprünge jungfräulicher Wahnsinn, der teuflische Geliebte. Ja, aber das macht mich jetzt doch an, weil das ist so lang, ich weiß nicht, ob ich dann zum Ende komme. Oder vielleicht, lese ich nicht ganz zu Ende. Weil, ja. Aber ich glaube, da lese ich einfach mal rein, das hatte ich mir hier schon so länger vorgenommen. Weil jetzt fühlt es sich wirklich so an, mal was Poetisches. Poesie ist wichtig, die hier weiterhin als elementaren Bestandteil drin zu behalten. Lese ich hier vor. Seite 38. Jungfräulicher Wahnsinn, der teuflische Geliebte. Schenken wir unser Ohr den Bekenntnissen einer Teufelsbraut. Göttlicher Geliebter, Meister, verwirf nicht die Rede deiner elendsten Dienerin. Ich bin verloren, besoffen, besudelt. Was für ein Leben. Erbarmen, göttlicher Meister, erbarmen. Ach, so erbarme dich doch. Ich habe nur Tränen, die reichen für alle Zeiten, hoffe ich. Denn irgendwann wird der göttliche Geliebte sich mir zu erkennen geben. Ich bin als sein Subjekt geboren. Mag der andere mich bis dahin martern. Zurzeit lebe ich auf dem Grund der Welt. Ach, Freundinnen, nein, ich bin allein. Es gibt kein vergleichbares Leid. Es ist zu tierisch. Ich leide und schreie, ich leide wirklich. Alles Verbotene ist mir erlaubt. Nur die Verachtung der größten Drecksäcke überschattet meine Freiheit. Heraus also mit der diskreten Botschaft, Schluss mit den endlosen Wiederholungen, alle gleich trübsinnig und abgeschmackt. Ich bin die Sklavin des teuflischen Geliebten, der schon die wahnsinnigen Jungfrauen zugerichtet hat. Das ist genau derselbe Teufel. Das ist kein Gespenst, kein Phantom. Aber da ich jetzt den Verstand endgültig verloren habe, bin ich verflucht und für die Welt verloren. Man wird mich ungeschoren lassen. Welche Schreibweise leuchtet euch ein? Ich weiß nicht einmal mehr, wie man spricht. Ich bin in Schwarz, vergieße Tränen, habe Angst. Eine frische Brise, Meister, wenn du erlaubst, wenn du so gnädig bist. Ich war eine Witwe. Ja doch, früher habe ich alles verdammt ernst genommen. Ich bin doch nicht auf die Welt gekommen, um ohne Umschweife zum Gerippe zu zerfallen. Er war damals noch fast ein Kind. Seine zauberhaften Köstlichkeiten haben mich betört. Ich verließ eine dummblickende menschliche Verantwortung und folgte ihm. Was für ein Leben! Das wirkliche Leben ist immer anderswo. Wir sind nicht in der Welt. Ich bin auf seinem Weg, es muss sein. Und oft genug blafft er mich an, mich, die arme Seele. Dieser Teufel, das ist ein Teufel, wisst ihr, das ist kein Mensch. Er sagt, Ich mag die Frau nicht. Die Liebe muss neu erfunden werden. Das liegt auf der Hand. Die Frauen bevorzugen die sicheren Stellungen, die käuflichen. Schönheit und Leidenschaft landen in der Gosse. Was bleibt, ist kalte Verachtung, die Hurerei der Ehe. Was für eine Zumutung, Frauen mit den Zeichen der guten Hoffnung sehen zu müssen. Aus denen hätte ich hervorragende Genossinnen machen können. Aber sie werden schon bald die Beute von Bestien, die sind so sensibel wie Holzhaufen. Ich erlebe, wie er aus Unverschämtheit eine Tugend, aus Grausamkeit ein Zauber macht. Ich bin von entlegener Rasse. Meine Väter waren Skandinavier. Sie durchbohrten sich gegenseitig die Rippen und tranken das Blut der Getöteten. Ich werde meinen Körper mit Schnittwunden übersäen. Ich tätowiere mich. Ich will hässlich sein wie ein Mongole. Du wirst noch erleben, wie ich in den Gassen heule. Ich will toben vor Wut. Zeig mir niemals glänzende Steine. Ich würde kriechen und mich am Boden winden. Ohne Zögern werde ich meinen Reichtum mit Blut besudeln. Niemals werde ich arbeiten. Nächtelang war ich in der Gewalt dieses Teufels. Wir wälzten uns. Ich kämpfte mit ihm. Völlig betrunken lauerte er mir in Seitenstraßen oder Häuserkanten auf, um mich zu Tode zu erschrecken. »Man schneidet mir die Gurgel durch. Es ist zum Kotzen.« Das sind Tage, da will er flanieren mit einer Verbrechervisage. Manchmal spricht er in einer Art von rührendem Kauderwelsch vom Tod, der die Reue erschafft, von Unglücklichen, die es sicher gibt, von schweißtreibender Arbeit, von herzzerreißenden Abschiedsszenen. In den Kneipen, in denen wir uns besaufen, weinte er Tränen wegen der Herumsitzenden, diesen Kühen des Elends. In den schwarzen Straßen half er den Säufern wieder auf die Beine. Er war mitleidig wie eine bösartige Mutter mit ihren Kindern. Ein andermal bewegte er sich mit der Anmut kleiner Mädchen, die zum Konfirmationsunterricht gehen. Er gab an, alles durchschaut zu haben: Ökonomie, Kunst, Medizin. Ich glaubte ihm. Es musste sein. Ich sah die Verschwendung, die in seinem Denken herrschte. Kleider, kostbare Tücher, Möbel. Ich beschaffte ihm Waffen, eine andere Gestalt. Ich sah alles, was ihn berührte, so wie er es für sich selbst gewünscht hätte. Wenn ich glaubte, sein Verstand sei träge, gerade dann überraschte er mich mit merkwürdigen, rätselhaften Handlungen, immer abwegig, gleich ob gut oder böse. Aber ich wusste, dass ich immer außerhalb seiner Welt bleiben würde. Neben seinem süßen, schlafenden Körper verbrachte ich schlaflose Nächte, versuchte zu ergründen, warum er der Realität so leidenschaftlich aus dem Wege ging. Kein Mensch hatte eine ähnliche Wissbegierde. Ohne um ihn zu fürchten, erkannte ich, dass er für die Gesellschaft zu einer tödlichen Gefahr wurde. Vielleicht hat er geheimnisvolle Pläne, die das Leben verändern. Nein, sagte ich mir, er sucht nur danach. Es ist seine Menschlichkeit, die verhext. Ich bin eins ihrer Opfer. Kein anderer Mensch hätte die verzweifelte Kraft, sie auszuhalten und von ihm beschützt und geliebt zu werden. Übrigens konnte ich ihn mir gar nicht anders vorstellen. Man sieht das eigene Double, nicht das eines anderen, glaube ich. Ich lebte in seiner Seele wie in einem vollkommen leeren Palast. Ausgeräumt allein, um zu vermeiden, Leute unseres Schlags zu Gesicht zu bekommen. Das ist alles. Leider war ich ihm verfallen. Aber was hatte er vor mit meiner schlaffen, matten Existenz? Wenn er mich nicht tötete, so würde mein Leben doch auch um keinen Deut amüsanter. Jämmerlich enttäuscht sagte ich manchmal zu ihm: Ach, ich verstehe dich. Er zuckte die Achseln. So wiederholte sich mein Elend und meine Augen erblickten einen immer verstörteren Menschen. Überhaupt wäre es so jedem Auge ergangen, das versucht hätte, mich auszumachen. Aber ich war ja verdammt und von allen verlassen. Mein Verlangen nach seiner Menschlichkeit wuchs täglich. Seine Küsse und zärtlichen Umarmungen waren wirkliche Paradiese, dunkle Paradiese, die ich betrat und wo ich immer bleiben wollte, armselig, taub, blind und stumm. Denn man gewöhnt sich schnell an die Feuer der eigenen Revolution. Wir waren zwei liebe Kinder mit der Freiheit, im Paradies der Trauer zu spazieren.
Wir harmonisierten, mit Leidenschaft kollaborierten wir. Aber nach einer eindringlichen Liebkosung sagte er: Wie seltsam muss es für dich sein, wenn ich nicht mehr da bin, nach all dem, was du erlebt hast, wenn du meinen Arm nicht mehr unter deinem Nacken spürst, nicht mehr mein Herz, um dich auszuruhen, nicht mehr meinen Mund auf deinen Augen. Dann bin ich fort, denn es kommt ein Tag, den werde ich wie ein Pferd besteigen und mich weit, weit weg machen. Denn meine Aufgabe ist es, anderen die Augen zu öffnen, obwohl das nicht sehr angenehm wird, teures Wesen. Plötzlich fühlte ich mich, als sei er schon weg, ohne Schutz, Schwindel befiel mich, stürzte mich in gnadenlose Dunkelheit, Tod. Er musste mir versprechen, mich nie zu verlassen. Er leistete das Versprechen der Liebe ungefähr 20 Mal. Und das war genauso wertlos wie mein leeres »Ich verstehe dich«. Nein, ich bin nicht eifersüchtig, denn ich glaube zu wissen, dass er mich nicht sitzen lässt. Was kann denn schon passieren? Er hat von nichts eine Ahnung, arbeiten wird er nie. Er möchte das Leben eines Nachtwandlers führen. Ob die wirkliche Welt sich mit Menschlichkeit abspeisen lässt? Manchmal bin ich ja frei von Selbstmitleid. Er wird mir Kraft geben. Wir werden reisen, in der Wüste jagen, auf dem Pflaster unbekannter Städte schlafen, ohne Sorgen, ohne Schmerz. Oder vielleicht wache ich eines Morgens auf und seine Zauberkraft hat die Gesetze und Sitten dieser Welt weggeblasen. Die Welt würde meine Wünsche, Leidenschaften, Unbekümmertheiten gelassen hinnehmen. Ach, das Abenteuerleben ist in den Kinderbüchern eingesperrt. Schenk es mir, es wird mich für das wahnsinnige Leid hier entschädigen. Er kann nicht. Was weiß ich von dem, was ihm vorschwebt? Ich darf nicht klagen, nicht hoffen, sagt er. Nichts darf mich berühren. Spricht er vielleicht mit einem Gott? Sollte ich mich an Götter halten? Aber ich bin auf dem Grund der Welt und habe das Beten verlernt. Hätte er mir von seiner Trauer erzählt, ich wäre ebenso blöd gewesen, sie zu verstehen wie seinen Spott. Er setzt mir stundenlang zu, mich aller Dinge, die mich berühren, zu schämen. Er grimassiert über meine Tränen. Siehst du diesen eleganten jungen Mann, der in ein schönes, stilles Haus tritt? Er nennt sich Reinfall, Durchfall, Hartlieb, Moritz, was weiß ich? Eine Frau opfert sich in der Liebe zu diesem bösartigen Idioten. Sie ist schon lange tot, ist mit Sicherheit längst eine Heilige. So wie er diese Frau gemordet hat, wirst auch du mich töten. Das ist das Schicksal der Liebenden. Ach, Scheiße. Er hatte Tage, da erschien ihm jeder sich bewegende Mensch als Marionette delirierender Ungeheuer. Er lachte lange und scheußlich. Dann wieder nahm er die Art junger Mütter liebender Schwestern an. Verdammt, eine sanftere Wildheit und wir wären gerettet. Aber auch seine Sanftheit ist mörderisch. Ich muss wahnsinnig sein, mich diesem Verrückten auszuliefern. Eines Tages würde er auf wunderbare Weise verschwunden sein. Aber wenn er schon in irgendein Paradies zurück muss, so will ich doch auf der Lauer liegen, um die Himmelfahrt meines kleinen Freundes nicht zu verpassen. Wir sind ein seltsames Gespann. Ja, das ist das Ende dieses ersten Teils von diesem Werk Seitensprünge, das dann noch weitergeht, aber den zweiten Teil habe ich schon komplett vorgelesen, damals in Folge 37 war es, glaube ich. Ne? Wortalchemie habe ich dann vorgelesen nach Sonne und Fleisch, dem Gedicht, dieses Prosastück hier. Ja, ich weiß nicht. Ich fand vor allem den Beginn so berührend hier, den Beginn. Und die zweite Hälfte dann nicht mehr ganz so, aber trotzdem ein beeindruckendes Prosastück hier von Rambaud. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das lässt uns da einen Anknüpfungspunkt denken zu der Thematik von vorher mit Eva Illus und diese Erotik. Wo kommt die daher aus dieser Machtasymmetrie in den Geschlechterbeziehungen? Und da ist so eine Gewalt mit eingebaut. Aber was da tun, wenn dieses gewalttätige, vitale Wilde da so anziehend ist, wie hier beschrieben, in diesem jungfräulichen Wahnsinn. Und mehr kann ich dann dazu auch nicht sagen und kann hier nur sagen, dass ich hier, ja, kann ich vielleicht noch bei Bataille weiterlesen. Jetzt merke ich aber, dass meine Stimme schon ganz schön ein bisschen mitgenommen ist. Muss man kleinen Schluck hier nur trinken und vielleicht noch einen Schluck Mate. Ja. kann ich sagen, dass hier auch noch die Übertragung natürlich liegt von Lacan. Und hier links von mir liegt Platon, sämtliche Werke, Band 2 mit dem Symposium drin. Und ja, das ist auch interessant. Die Rede des Agathon muss ich wahrscheinlich überspringen, weil sie ist tatsächlich so lächerlich, dass ich's, ja, ich kann es nicht begreifen. Aber ja, vielleicht mache ich euch damit schon so neugierig und dann muss ich doch vorlesen. Aber ich sage einfach, es ist lächerlich. Und Agathon ist also der tragische Dichter. Der kann dann wiederum nur im komischen, im lächerlichen Tonfall über die Liebe sprechen, während wir ja gesehen haben bei Aristophanes, dass er in einem ernsthaften, tragischen Sinn über die Liebe spricht. Das, darum ging es ja in Folge 35, 36, das ist so unglaublich anziehend und entspricht unserer modernen Sicht auf die Liebe und für mich auch exakt so, wie ich das ausgedrückt habe, dass ich mich nach meiner verlorenen Hälfte sehne und dass ich eigentlich auch nichts anderes will, als da zusammengeschweißt zu werden zu der Kugel, zu der Ganzen mit meiner verlorenen Hälfte. Und dass es wirklich wahrscheinlich so ist, wie Aristophanes berichtet, wenn Hephaistos, der Schmied mit Amboss und Hammer, auch Volcanus genannt, wenn der vor die zwei Liebenden hinträte und sie fragte, was ist es denn eigentlich, was ihr wollt? Wollt ihr für immer zusammenliegen und zusammengeschweißt werden, sodass ihr euch gar nicht mehr trennen könnt und auch in der Unterwelt noch ein Toter seid? Wenn ihr das wollt, dann sagt es einfach und dann werde ich es tun. Und darauf sagt Aristophanes, würden alle Menschen antworten, jawohl, das ist genau das, was wir wollen. Und zumindest ich von meiner subjektiven Warte kann hier sagen, dass ich genau das antworten würde. Ja, Volcanus schweißt mich zusammen da, weil ich wirklich auch dieses Bedürfnis habe, einfach nach der richtigen Hälfte, die Identität ist da so wichtig, scheint mir, dass das genau die richtige ist und dass genau diese Einzigartigkeit sein kann, die nicht näher definiert sein muss. Es kann, genau wie ich meinte, dieses Schönheitsereignis reicht ja schon aus, um ein Charaktermerkmal vielleicht festzustellen und sich darin zu verlieben. Reicht also auch das so genauso, als ob man eine Person schon länger kennen würde und genauer über ihre Biografie und ihre Vorlieben informiert wäre und ihren Habitus und ihre Ausdrucksweise und ihren Habitus ja besser kennenlernen würde. Der Habitus, der hier von mir so verschieden ist, wie in meinem wirklichen sozialen Leben. Aber hier fühlt es sich einfach gut an. Jetzt fühle ich mich auch wirklich so ein bisschen wieder geerdet, nachdem ich das vorgelesen habe. Nicht mehr so in der Schwebe wie vorher. Puh. Ja, aber ich musste das noch weiterführen mit dem Habitus hier. Genau, das Schönheitsereignis kann man da wahrnehmen am anderen. Und genau das ist dann dieser Charakter, wie Cicero schrieb, im Gesicht zeigt der Mensch irgendwie seinen Charakter. Und das dann der Charakter oder die Identität, die ich dafür schon wahrnehme und dann sage, ja, aber es muss diese eine Hälfte sein, weil ich mir das einfach so sehr wünsche, dass auch wirklich nicht irgendeine Hälfte ist, sondern diese ursprüngliche Hälfte, die Aristophanes berichtet, so wie ich es interpretiere, aber es wurde mir nicht ganz klar deutlich, was das Begehren jetzt da ist, aber so wie ich es verstanden habe, war es ja, die Menschen in diesem Mythos waren zuerst Kugeln, ganze Kugeln und gingen immer auf vier Armen und vier Beinen herum. Dann wurden sie entzweigeschnitten von Zeus und dann, nachdem sie so nicht überleben konnten, hat Apollon sie geheilt, die Haut zugebunden und die Geschlechtsorgane rumgedreht, dass sie auf der Bauchseite waren und dass die Menschen dann sich vereinigen konnten, in diesen Überlagerungszustand der genitalen Liebe kommen konnten. Das war also die Sache. Aber diese Hälften, dann waren sie halt geteilt in Hälften. Da gab es welche, die sehnten sich nach Männern, welche nach Frauen. Ja, das halt auch dieses Theoretische, das mir da drunter zu liegen scheint. Hier müssen wir ganz genau nachbauen. Nämlich, zuerst gab es ja drei Geschlechter. Ja, die Kugeln, die waren aufgeteilt in drei Geschlechter. Ja, eine von der Sonne, das andere vom Mond, das andere von der Erde. Aber auch da hieß es schon, das männliche Geschlecht, das weibliche Geschlecht und das mannweibliche Geschlecht. Also trotzdem gab es da auch schon Mann und Frau, nur noch ein drittes Geschlecht. Aber irgendwie, und das ist so der Punkt, den ich nicht ganz verstehe, durch das Schneiden der Kugel verändert sich auch was am Status dieser Geschlechteridentitäten. Weil jetzt gibt es auch Männer, also jetzt gibt es irgendwie nur noch Männer und Frauen, habe ich so das Gefühl, ja. Aber wir können das vielleicht auflösen, weil, so wie ich mir das zurechtlege, ist die ganze Kugel Mann, war 100% Mann, ja. Deshalb, wenn man durchschneidet, erhält man zwei ganze Männer, ebenso bei der Frau. Aber das Mann-Weibliche war halt 50-50, ja. 50% Frau, 50% Mann. Wenn man es durchschneidet, erhält man eine Frau und ein Mann. Und deshalb erklärt sich dieser Übergang von drei Geschlechtern in der ersten Zeit, in diesem Mythos, zu den zwei Geschlechtern in der zweiten Zeit dann. Da nämlich gibt es scheinbar nur noch Männer und Frauen, jetzt irgendwie nur noch diese zwei Geschlechter. Aber das erklärt sich so durch die Teilung, ja, weil da in den mannweiblichen, also ursprünglich waren die Kugeln aus sozusagen atomaren Geschlechtsidentitäten zusammengesetzt. Und im mannweiblichen gab es halt zwei dieser Atome, das eine plus, das andere minus. Und dann in den anderen gab es halt zwei gleichpolige Atome, das ist klar. In also sowohl Weib, zwei gleichpolige, als auch Mann. Könnte ich auch das Plus für die Frau nehmen, um diese Stereotype umzudrehen. Stellen wir uns vor, dass die Frauen zwei Plus hatten und die Männer zwei Minus und nur das Mann-Weibliche Plus und Minus. Genau. Und das ist also der entscheidende Punkt, um das retrospektiv zu erklären, warum es jetzt zwei Geschlechter gibt, brauchen wir diese Perspektive des Mythos, der erklärt, dass wir da ursprünglich eine Einheit waren und dann geteilt wurden. Aber es gab davor in der Einheit ja irgendwie schon die Geschlechtsatome. Und so ist es zu erklären. Und diese Einheit, damals gab es halt drei verschiedene Geschlechter. Und das, die drei, also sehr interessant, können wir hier sagen, erzeugt so ein, in Anlehnung an Zizek möchte das irgendwie sagen, einen flachen Raum, wenn wir über die zwei hinausgehen, die zwei, die einfach nur die eins auf eins addiert ist, die eins, das Individuum mit einem noch anderen zusammen, aber die drei öffnet eine Perspektive auf die Unendlichkeit, könnte man schon fast sagen, ja, dass da wirklich das aufgebrochen wird, in einen flachen Raum, jetzt gibt es multiple Möglichkeiten, also jetzt eins, zwei oder drei, ja, und irgendwie so möchte ich das sagen, dass damals genau war eine vollständige Jouissance dann nämlich möglich. Das ist dieser Urgrund, zu dem man zurückkehren will, dieses ursprüngliche Sein, damals im Paradies sozusagen, als die Menschen noch volle Kugeln waren. Und da gab es irgendwie auch drei Geschlechter, ne? Da war es nicht so einengt wie heute mit zwei Geschlechtern, sondern drei, das war halt schon mehr so, dass man das Gefühl hatte, dann was Besonderes zu sein, dass es irgendwie verschiedene Wahlmöglichkeiten gab, dass es mehr Flexibilität gab, dass es nicht so eine Starrheit gab da, eine Bipolarität. Gut, das ist also die retrospektive Erklärung dafür, aber hier wollte ich ja noch weitergehen. Darüber musste ich mir mal klar werden, wie das da theoretisch zu erklären war. Aber es macht schon Sinn, wenn man es so betrachtet. Nun muss man halt diese Fiktion einführen, ja, das ist dann auf der imaginären Ebene, können wir mit Lacan sagen, der unterscheidet ja immer imaginär, symbolisch, real. Das Symbolische, die Sprache, die Zeichen, die wir benutzen, Worte, das Imaginäre, die Träume und Vorstellungen und das Reale, die reale Präsenz, das, was wir sagen. Das ist aber irre zu Zwiebel, hier dieser Tisch, warum wird der als real bezeichnet? Aber irgendwie, wenn ich das auch hier so fühle, taktil, wenn mich da meine Sinne nicht betrügen, glaube ich, ist er real. Und irgendwas ist da real. Diese drei Sachen, also hier sind wir tief im imaginären Bereich, sagte ich, weil wir uns ja vorstellen müssen, mit den Geschlechtsatomen, ne, dass wir aus heutiger Perspektive sagen, okay, wir sehen halt empirisch, dass wir zwei Geschlechter haben, Mann und Frau, damals natürlich die alten Griechen haben das so gesehen, heute würden wir das nicht mehr so sehen, vielleicht, aber das spielt ja keine Rolle für diesen Text, dass er so sagt, wir sehen hier die zwei Geschlechter und wir müssen das so erklären, dann, dass ja irgendwie müssen wir diese Imagination einführen der Geschlechtshalbkugeln, die da drin stecken in den vollen Kugeln. Aber hier, ja, dieser Punkt, den wollte ich schon ausarbeiten. Hier, ja, das ist keine Abschweifung, sondern geht es wirklich zum Kern des ganzen Podcasts. Die Frage, die dieser Podcast klärt, war diese, ob der große andere existiert. So hatte ich das in Folge 10 oder 11 aufgestellt. Ob der große andere existiert und jeder Podcast, der da aus dem Feed purzelt, ist schon eine weitere Runde, die ich da gewonnen habe, fühle ich da irgendwie. Irgendwie so meinte ich das damals, ja, dass nämlich diese Frage geklärt werden muss. Und der große andere, wer könnte das anders sein als der Partner in der Liebe, wenn man sich so ausliefert, wo ich auch sage, genauso ist es für mich so anziehend, dieses Ideal, was da vorhin vorgelesen wurde in dem Illus-Buch von Mario aufgestellt, die Liebe als Verschwendung und Verausgabung, was für mich auch so anziehend ist. Und ja, wenn man also dieses dieses Ideal ja genau aufstellt, dann sieht man doch im anderen, im Liebespartner tatsächlich so eine Art großen anderen. Ja, dann ist es vielleicht wirklich so, da diese Verkörperung dieser Instanz, die mich ganz wahrnehmen soll, so wie ich bin, mit meinen Fehlern und Schwächen und ja. Hier, ja, das ist die Frage dieses Podcasts. Existiert der große andere, sagte ich damals. Eine gute Frage. Aber heute kann ich sie natürlich nicht klären. Das ist wieder nur eine weitere Runde. Ich würde mich hüten, hier die Frage für abgeschlossen zu erklären. Ja. So, aber genau, weil ich muss ja noch weitermachen mit diesen Liebeskugeln. Und zwar, das nämlich, ja, da geht es ja dann noch weiter. Ne? Jetzt sind wir bei den Hälften. Die Genitalien sind jetzt am Bauch. Jetzt kann gerammelt werden. Jetzt ist der Sex erstmals möglich. Und irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Diese genitale Liebe natürlich als höchste Form der Vereinigung. Wo es, wie es in der Bibel heißt, er erkannte seine Frau. Man erkennt den anderen. Da ist dieses Erkennen, das da stattfinden soll. Und warum auch nicht dieses besondere Merkmal, dieses Objet Petit A, dieses kleine A, Objekt des Begehrens, Objekt, Ursache des Begehrens, Lacan, darf wahrnehmen, dem anderen. Auf irgendwas wollte ich hier noch kommen. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber doch, es hat damit zu tun, Aristophanes, wo ich jetzt nicht weiterlese, und so, weil direkt nach Aristophanes kommt Agathon. Die Rede ist einfach nur lächerlich. Ja. Genau, die von Aristophanes ist aber so berührend und einfach nur bringt das heutige, mein heutiges modernes Gefühl über die Liebe so perfekt auf den Punkt, dass ich zusammengeschweißt werden will. Ja, aber was gibt es da noch mehr zu sagen, frage ich mich. Was war da noch? Zusammengeschweißt, ja klar. Ja, jetzt habe ich kurz eine Pause gemacht und noch was gegessen. Ein paar Frijoles. Aber hier ist mir das dann wieder eingefallen, ja klar. Worauf ich noch hinaus wollte, ist ja klar die Identität. Also eine Lücke in meinem Verständnis blieb da immer noch bei der Rede, nämlich was war mit dieser wahren Liebe, von der Aristophanes dann spricht, richtet sich die, also so wie ich es verstehe, richtet sich die dann darauf, diese verlorene Teilhälfte, verlorene Hälfte wiederzufinden. Das heißt, die Hälfte, mit der man ursprünglich mal zu der ganzen Kugel zusammengeschweißt war. Diejenige wiederzufinden, darum dreht es sich bei Aristophanes. Das ist die höchste Liebe, die er dann am Ende beschreibt. Und wo es, obwohl man natürlich auch andere Halbkugeln lieben kann, andere Menschen, also da sagt er ja, ja, die vor in der ganz weiblichen Kugel waren, die werden Frauen lieben weiterhin. Und da kann diese Frau jetzt eine beliebige andere Frau lieben. Aber wenn sie mal auf die eine Frau trifft, mit der sie früher zusammengeschweißt war, das ist ihre wahre Hälfte. Und da komme ich auf diese Identität zu sprechen, um zu sagen, dass es das ist, wonach man sich da sehnt und was man da festzustellen sehnt im anderen. Wie es bei Rimbaud ist, sucht man da im Glanz des anderen nur seinen eigenen Glanz. Irgendwie so interessant, ja, diese Ersetzung da. Dieses Spiegelbild, das man da vielleicht dann im anderen sieht. Ich muss hier nochmal nachblättern bei Rimbaud, was er da geschrieben hatte. Übrigens konnte ich ihn mir gar nicht anders vorstellen. Man sieht das eigene Double, nicht das eines anderen, glaube ich. Nicht das eines anderen. Das Double, aber nicht das eines anderen. Nun gut, da kommen wir also dahin, dass wir sagen, jetzt muss es sein. Es muss diese eine Halbkugel sein. Und das ist ja das Begehren, können wir hier sagen, und das noch nicht als Liebe qualifizieren, wenn man so anschmachtet und sagt, das muss ja diese wahre Halbkugel sein. Denn hier sehen wir natürlich ein epistemologisches Problem, ein Problem der Erkenntnis. Denn wie kann man sich da sicher sein? Also, dass das jetzt wirklich die Halbkugel war, mit der du früher zusammengeschweißt warst, wo du eine ganze ursprüngliche, natürliche Kugel warst, das lässt sich vielleicht gar nicht mal so leicht wieder feststellen, welche Halbkugel das jetzt war. Und vielleicht ja, ist ja dann doch nicht so wichtig, wenn wir die Rede von Aristophanes genau nehmen. Können wir darin das lächerliche Element finden? Ja klar, vielleicht darin, dass es übertrieben ist, zu sagen, jetzt muss man diese wahre Hälfte wiederfinden. Und das ist dann die höchste Liebe, sondern ja, weiß nicht, die Liebe, die höchste Liebe kann vielleicht mit verschiedensten anderen Hälften entstehen. Aber der Antrieb dafür, hat Aristophanes recht, ist wahrscheinlich dieses Verlangen nach der ursprünglichen Einheit in der Kugel. Dieses Verlangen, dass wir ursprünglich Teil von einem großen Ganzen waren und da geeint waren. Das ja, beschließt dann hier meine Interpretation und dann können wir nächstes Mal bei der Sokrates-Rede weitermachen. Die Aristophanes-Rede ist also nicht so lächerlich, wie die folgende dann des tragischen Dichters Agathon, weil man in der Liebe halt immer diese Ambivalenz hat, der Tragiker kann nur lächerlich darüber reden. Und ja, der Komiker kann nur ernsthaft darüber reden. Und so ernst, dass mir hier auch schon ganz komisch wird. Und ich denke, das war ganz schön ernst und theoretisch stabil. Stabiles Theoriegerüst, was hier erschaffen habe. Weil ich das auch nochmal gehört habe, Folge 34, da war es an dem einen Punkt, wo ich ein bisschen ins Stocken kam und sagte, ja, ich habe Angst, Bullshit zu reden, so wie Slava Žižek das sagte, bla bla bla. Aber an dem Punkt war es halt echt so, dass ich da eigentlich davor was extrem Tiefgründiges über die Liebe gesagt habe. Ja, Özli, war nochmal nach, ganz am Ende war es etwa 10 Minuten vor Schluss extrem tiefgründig über die Liebe. Ist es überhaupt möglich, an die Liebe zu glauben? An diese Liebe, die so lange anhält, vielleicht bis ans Lebensende. So sagte ich. Und ja, ich finde, genau das braucht es jedoch, diese Erwägungen, das auf die Goldwaage zu legen. Das braucht es doch. Und in dem Moment wurde mir einfach mulmig, weil ich es auch schon wieder gefühlt habe, dieses zu Tragische, das ins Lächerliche umschwingt. Ah, diese Ambivalenz habe ich da gespürt und tatsächlich bin ich halt immer so, dass ich immer so, ja, diese Angst habe, was passiert, dass wenn ich mich dem Signifikant ausliefere, meine Gedanken in Worte übergehen lasse, wenn ich mich dem Wort also ausliefere, was passiert dann damit? Dann kommt vielleicht eine unbeabsichtigte Wirkung hervor und das immer diese Angst, die ich mit mir rumschleppe. Und in diesem Moment kann ich nur sagen, habe ich tatsächlich auch körperlich in meinem Ohr eine Art Sausen gespürt. Das sage ich hier, wenn ich mich richtig erinnere, war es genauso. In dem Moment, wo ich dann im nächsten Moment das mit Slavoj Žižek sagte, Folge 34, habe ich gespürt, jetzt bin ich zu weit gegangen mit der Liebe. Was rede ich hier? Das darf nicht sein, was ich hier rede. Und deshalb, da wollte ich nur noch mal zurückkommen auf Folge 34, weil die so enorm intensiv war. Oder sagen wir mal, weil die halt die Richtung vorgegeben hat, ja, dafür, dass es jetzt immer um die Liebe ging. Und womit ich jetzt nicht ganz zufrieden war, halt mit dem Verlauf dann von Folge 35, 36, dass da so lange gedauert hat, so lange Abstände zwischen den einzelnen Folgen, dass mit der Liebe hat mich ins Schleudern gebracht, wie letztes Mal, ist das ja sogar die Definition der Liebe oder des Sex, wie auch immer. Wenn wir das hier auch schon so ambivalent vermischen wollen, mehrdeutig bleiben wollen, ja, Liebe, Sex, komm, bleiben wir mehrdeutig, bleiben wir erotisch. Das hatte ich hier, habe ich jetzt hier vermischt, aber worauf wollte ich kommen? Genau diese Ambivalenz damals. Ja, also das war eine Folge, die hat den weiteren Verlauf des Podcasts bestimmt. Und ja, vielleicht schon richtig so, aber ich sag mal, zurückblickend, jetzt reflektierend, muss ich da sehen, dass ich dann aus meinem Tritt gekommen bin, aus meinem festen Podcast-Rhythmus, weil ich das Thema auch so ernst genommen habe, wie Aristophanes uns da lehrt. Und das soll mir nicht nochmal passieren, sage ich hier ganz klar. Aber ja, die komische Liebe müssen wir eigentlich viel mehr anstreben. Die, wie schrieb ich da einmal in einer Episodenbeschreibung? Ich rufe auf zur unernsthaften Liebe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da schrieb. Mein Gott. Was schrieb ich da? Das ist noch nicht so lange her. Das war Folge 35 oder so, ja klar. 96 oder 35. Der fröhlichen Liebe, klar. Die fröhliche Wissenschaft, sagte Nietzsche, ich rufe auf zur fröhlichen Liebe. Ja. Aber trotzdem will ich das nicht lesen von Agathon, weil es mir auch zu lächerlich vorkommt. Dann würde das alles vielleicht entblößt werden, wie das doch, worauf diese Liebe eigentlich beruht, einfach auf einem Unwissen von dem, was man da eigentlich spricht. Agathon gibt selbst zu nach der Liebe, als er von Sokrates befragt wird und Sokrates sagt, ja, du hast eine schöne Rede gehalten in der Tat, aber ich dachte halt nur, bei einer Lobrede müsste man auch die Wahrheit im Blick behalten und das zu Lobende nicht nur mit allerlei schönen Reden überschütten, je nachdem, ob es halt seine Ehre steigern würde, sondern dabei auch noch darauf achten, ob dieses oder jenes denn wahrhaftig sei, sagt Sokrates. Und Agathon erwidert dann nur, ja, gut, wenn es so gesagt, dann hat er wohl durchaus recht. Und Agathon wusste einfach nicht, wovon er gesprochen hat. Er wusste nicht, was er da sagte. Und so ist es immer mit der Liebe, sage ich, da weiß man nicht, was sagt man da? Was sage ich da? Was sage ich hier? Dieses komische Element muss ich hier elidieren, ausschneiden. Will es hier nicht behandeln im Podcast, sondern dann gleich zu Sokrates weitergehen. Ja, komisch, dass ich das so komisch finde. Also, aber je nachdem, vielleicht überlege ich es mir nochmal anders bis zur nächsten Folge, dann wird es weitergehen im Gastmahl. Jetzt hatte ich mir hier noch Partei vorgenommen. Partei. Ja, ich komme hier langsam wirklich ans Ende meiner Kräfte, aber so ein Kapitelchen kann man doch hier nochmal als Schlusspunkt setzen. Ja, schon ein bisschen kräfteziehend hier. Es ist auch schon nach Mitternacht, kann ich verraten. Es ist, die Stunde ist vorgerückt. Der Tag neigt sich. Und vorher habe ich da einen Mond gesehen. Der war fast schon voll, aber nicht ganz. Ach ja, der Punkt. Ja, das liege ich vor. Mein Gott, aber es ist auch ein bisschen lächerlich. Aber ich muss jetzt hier. Zitat aus Die fröhliche Wissenschaft. Da haben wir es von Nietzsche. Aber es ist ein ganz schön langes Zitat. Oh. Zitat. Immerhin, jedes Mal, wenn der Held auf die Bühne trat, wurde etwas Neues erreicht, das schauerliche Gegenstück des Lachens, jene tiefe Erschütterung vieler Einzelner bei dem Gedanken, ja, es ist wert zu leben, ja, ich bin wert zu leben. Das Leben und ich und du und wir alle einander wurden uns wieder einmal für einige Zeit interessant. Es ist nicht zu leugnen, dass auf die Dauer über jeden Einzelnen dieser große Zweckleerer, bis er das Lachen und die Vernunft und die Natur Herr geworden ist. Die kurze Tragödie ging schließlich immer in die ewige Komödie des Daseins über und zurück, und die Wellen unzähligen Gelächters, mit Aeschylus zu reden, müssen zuletzt auch über den größten dieser Tragöden noch hinwegschlagen. Ah ja, auch über den Tragöden schlagen die Wellen des Gelächters hinweg. Natürlich, das haben wir da gesehen im Gastmahl. Und ich mache mich da auch lustig über Agathon, den Tragöden. Weiter jetzt hier mit Partei. Wenn man nicht einen Impuls der Disinvolture, also sowas wie Unbefangenheit, wenn ich es richtig verstehe. Disinvolture, schaue ich mal kurz. Ungezwungenheit, Ungeniertheit, Lässigkeit. Disinvolture, Ungeniertheit. Wenn man nicht einen Impuls der Disinvolture bemerkt, der sich über die bestbegründeten Schwierigkeiten hinwegsetzt, sich über alles lustig macht, insbesondere über das Unglück, über das Leiden, und das Gelingen unter dem Deckmantel der Depression verbirgt, bin ich meinethalben ein grausames Wesen. Ich habe indes nichts getan, als dass ich die Liebe, das Freudenübermaß, verbunden habe mit der völligen Respektlosigkeit, mit der radikalen Verweigerung dessen, was die innere Freiheit eindämmt. Heute richtet sich mein Verlangen auf einen Punkt. Dieses Objekt ohne objektive Wahrheit, das dennoch das Ergreifendste ist, das ich mir denken kann, stelle ich dem Lächeln der Transparenz des geliebten Wesens gleich. Keine Umarmung könnte diese Transparenz erreichen. Sie ist das, was sich gerade im Moment des Besitzes entzieht. Wenn das Verlangen mich zerrissen hat, habe ich jenseits der ersehnten Gegenwart diesen Punkt gesehen, dessen Sanftheit in einer Verzweiflung zutage tritt. Dieses Objekt habe ich wiedererkannt. Ich erwartete es von jeher. Wir erkennen das geliebte Wesen an diesem Eindruck einer Antwort. Das geliebte Wesen ist das erwartete Wesen, das die Leere erfüllt. Klammer, das Universum ist nicht mehr verständlich ohne es. Klammer zu. Aber diese Frau, die ich in den Armen halte, entgeht mir. Ich suche vergebens den Eindruck, der sich in die Gewissheit einer Antwort auf die Erwartung verwandelt hatte, wiederzufinden in der Umarmung. Nur die Abwesenheit erreicht sie weiterhin, durch das Gefühl eines Mangels. Was ich auch darüber habe sagen können, Klammer im Augenblick, wo ich schreibe, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, Klammer zu. Heute scheint mir, dass Proust, als er von Reminiszenz sprach, eine treue Beschreibung dieses Objekts gegeben hat. Dieses in der Ekstase, doch in ruhiger Luzidität wahrgenommene Objekt unterscheidet sich in gewisser Hinsicht vom geliebten Wesen. Es ist das, was im geliebten Wesen den zerreißenden, jedoch innigen und ungreifbaren Eindruck des Déjà-vu hinterließ. Ja, hier noch kurze Pause. Das ist das Agalma. Darauf müssen wir dann auch noch kommen bei Lacan. Aber das ist es, was er mit Bezug auf das Gastmahl einbringt. Das Agalma, so ein Schmuckstück. Eine Götterfalle, wie er sagt, sein großes, prunkvolles Schmuckstück, durch das man Götter sozusagen anlocken konnte und sie gefügig machen. Und das halt auch so etwas bezeichnen könnte, wo ja einfach ein Schmuck, den man sich umhängt, aber für Lacan ist es einfach ein Symbol für dieses unbeschreibliche X, für das, was da gesucht wird im geliebten Anderen. Diesesjenige, was die Begierde erweckt. Das Agalma, das da gesucht wird, dieser Schmuck, die ja dieses Unschätzbare, dieses, was die andere Person so einzigartig macht, dieses eine, was scheinbar beweist, dass sich hier um die verlorene Hälfte handelt. Das Agalma, das diesen Gott gefügig macht, sondern diesen Gott uns zu Diensten sein lassen soll. Natürlich den Eros. Das Agalma vielleicht, ja, kann den Eros anlocken. Nun ja, lese ich hier weiter. Aber vielleicht, ja, unterscheidet sich doch dieses Objekt natürlich von Bataille, von dem Lacanschen Objekt, dem Agalma. was wiederum auch nicht das Objet Petit A ist, ja. Das ist diffizil, habe ich hier nicht ganz durchdrungen. Objet Petit A, Agalma. Oder ob das doch das gleiche war? Nochmal nachlesen. Es ist schon sowas Faszinierendes als Agalma. Dieses Einzigartige, dieser Glanz, dieses Glitzern, das von da ausgeht. Das wird, ja, kann man in Bezug bringen zu diesem Schönheitsereignis, das ich definierte. Das ist natürlich zwingend angewiesen auf die Wahrnehmung eines solchen Agalma im Anderen. An irgendeiner Stelle in Agalma. Nun lese ich hier aber weiter. Mir scheint, dass die einzigartige Erzählung auf der Suche nach der verlorenen Zeit, in der das Leben langsam zerfällt und sich in Nichtigkeit auflöst, Klammer in das Unvermögen des Begreifens, Klammer zu, gleichwohl jedoch Augenpunkte des Entschlusses aufgreift, die Wahrheit eines Schluchzens hat. Die Schluchzer drücken aus, dass die Kommunikation zerbrochen ist. Wenn die Kommunikation, die Süße der intimen Kommunikation, zerbrochen ist durch den Tod, die Trennung oder die Uneinigkeit, spüre ich in meinem Schmerz, dass in mir die weniger vertraute Süße eines Schluchzers aufsteigt. Aber diese Süße des Schluchzers unterscheidet sich stark von der, die ihr voranging. In der etablierten Kommunikation wird der Zauber durch die Gewohnheit annulliert. In den Schluchzern ist er vergleichbar mit dem Funken, den wir hervorbringen, wenn wir den Stecker aus der Steckdose ziehen. Gerade weil die Kommunikation zerbrochen ist, genießen wir sie im tragischen Modus, wenn wir weinen. Proust stellte sich vor, dass er im Gedächtnis festgehalten hätte, was gleichwohl definitiv entfloh. Das Gedächtnis enthüllt voll und ganz, was die Gegenwart verbarg, aber bloß eine Zeit lang. Es ist jedoch wahr, dass die Schluchzer des Menschen einen Nachgeschmack der Ewigkeit haben. Wie bewundere ich die sicher bewusste List, mit der die wiedergefundene Zeit das, was andere ins Unendliche verlegten, in das Rund einer Tasse Tee fallen lässt. Denn wenn man, Klammer wie André Breton, Klammer zu, von einem inneren und blendenden Glanz spricht, der ebenso die Seele des Eises wie die des Feuers ist, aus dem Manifest du Surrealisme, Surrealismus Manifest, bleibt in der beschworenen Erleuchtung ein gewisses, großes und transzendentes Etwas bestehen, das selbst im Innern des Menschen das Verhältnis des Vorrangs des Menschen vor Gott aufrecht erhält. Das Unbehagen, das auf diese Weise herbeigeführt wird, ist sicher kaum zu vermeiden. Wir gehen nur beschädigt aus den Angeln. Fern von mir die Absicht, mich den Momenten der Transzendenz zu entziehen, Klammer, die wiedergefundene Zeit verschleiert, Klammer zu. Aber die Transzendenz des Menschen ist, soweit ich sehe, explizit negativ. Ich habe nicht das Vermögen, irgendein Objekt über mich zu stellen. Möge ich es fürchten oder möge es mich vernichten? Es sei denn, dass nichts, das nichts ist. Was den Eindruck der Transzendenz hervorruft, der den oder jenen Teil des Wesens berührt, ist, dass wir ihn als vermittelt durch das Nichts erfahren. Wir gelangen nur durch den Riss des Nichts zum Jenseits des partikularen Wesens, das wir sind. Das Nichts bedrückt uns, es schmettert uns nieder und wir sind versucht, dem, was wir in seiner Finsternis erahnen, die Macht zu geben, uns zu beherrschen. Infolgedessen ist es einer der menschlichsten Momente, die Objekte, die wir jenseits der Zusammenbrüche wahrnehmen, auf unser Maß zurückzuführen. Jene Objekte werden dadurch nicht plattgedrückt, sondern eine Regung souveräner Redlichkeit enthüllt ihre Intimität. Man muss die Transzendenz lachend ruinieren, wie das dem furchterregenden jenseits seiner selbst ausgesetzte Kleinkind plötzlich die vertraute Freundlichkeit seiner Mutter erkennt, es antwortet ihr dann, indem es ihr zulacht. So breche ich in ein erleuchtetes Lachen aus, wenn eine desinvoltierte Unbefangenheit da ein Spiel errät, wo man erzitterte, und ich lache nur umso mehr, weil ich erzitterte. Von einem so seltsamen und vor allem so glücklichen Lachen ist schwer zu reden. Es erhält jenes Nichts aufrecht, dessen die winzige Gestalt Gottes, Klammer, das Bild des Menschen, sich als ein unendliches Sprungbrett bedient hatte. Jeden Augenblick reißt meine Angst mich aus mir heraus, aus meinen kleinen Sorgen und setzt mich diesem Nichts aus. In diesem Nichts, in dem ich mich befinde, bis zur Übelkeit fragend, erhalte ich keine Antwort, die mir nicht die Leere auszudehnen, die Befragung zu verdoppeln scheint. Unterscheide ich nichts, Gott scheint mir eine Antwort, die nicht weniger leer ist als die Natur des groben Materialismus. Dennoch kann ich nicht die Möglichkeiten dieses Gottes leugnen, die denen zuteil werden, die sich ein Bild von ihm machen. Die Erfahrung existiert für den Menschen, die Berichte davon sind uns vertraut. Der Augenblick kam, wo meine Keckheit, wenn man will, meine Desinvolture mir vor Augen führte. Könntest du nicht selber diese verrückte Erfahrung machen und dann darüber lachen? Ich antwortete mir, unmöglich, ich habe nicht den Glauben. In der Ruhe, in der ich mich befand, in einem Zustand wahrhaft toller Verfügbarkeit, blieb ich über die Leere gebeugt. Alles erschien mir gleichermaßen lachhaft, schauderhaft, möglich. In diesem Moment setzte ich mich über alles hinweg. Sogleich erkannte ich Gott. Was ein unendliches Gelächter hervorrief, konnte nicht weniger Leichtigkeit haben. Ich warf mich dem alten Phantom zu Füßen. Wir machten uns gewöhnlich eine erbärmliche Idee von seiner Majestät. Mir enthüllte sie sich in ihrer Unermesslichkeit. Die Finsternis wurde zu einem ungeheuren schwarzen Bart, hervorgegangen aus den Tiefen der Erde und aus der Scheußlichkeit des Blutes. Ich lachte, das war unendlich schwerer. Aber mit dieser unendlichen Schwere wurde meine Leichtigkeit mühelos fertig. Sie gab dem Nichts zurück, was lediglich nichts ist. Außerhalb der Freiheit des Lachens selber gibt es nichts, über was ich nicht weniger göttlich lache als über Gott. Das ist dieses Kapitel hier. Und ich musste dann ein bisschen lachen, ja, zwischendrin. Oder was sich so angefühlt. Ja, dieser Lachimpuls. Weil ich auch mich darüber hinwegsetzte mit Folge 34, wie ich meinte vor, was ich da noch Angst hatte. Ja, da hat man vorher vielleicht erzittert vor dieser Sache, da Folge 34. Aber hier errate ich einfach nur ein Spiel. Durch meine disinvoltierte Unbefangenheit errate ich da ein Spiel und sage, ja, da breche ich heute in erleuchtetes Lachen aus. Und er beschreibt hier einfach so eine existenzielle Erfahrung der göttlichen Annäherung durch Disinvolture. Könntest du nicht selber diese verrückte Erfahrung machen? Das ist wie ein Gespräch mit einem Zen-Meister, wo man nach der Erleuchtung sucht und der Meister. Und dieses Zwiegespräch dann führt Bataille also mit sich selbst, dass er dann sagt, nein, unmöglich, ich glaube nicht. Und dann aber irgendwie fügt sich das so zusammen, dass er in dem Moment Gott erkennt. Weil er einfach bei diesem Moment vielleicht verharrt ist, zu sagen, ich glaube nicht, aber ich will es doch erfahren. Und dann Proust ist natürlich schön, was er also will, diese Reminiszenz. Proust, den ich nicht gelesen habe, weil er so lang ist, ganz schön viel, was diese Schriftsteller auch immer schreiben, habe ich das Gefühl. So Proust vor allem, kenne ich jetzt gar nicht, aber es ist ja wunderschön hier, so ungefähr kann ich mir vorstellen, um was es geht. Einfach nur so eine Art Alltagsbeschreibung. Und ein Spaziergang zu einer befreundeten Familie und das Kaffee trinken dort. Und Bataille schreibt, also die Transzendenz wurde da gefunden in einer Tasse Tee. In das Rund einer Tasse, das ist ein Schluchzer oder, naja, ich weiß nicht, was genau in der Tasse Tee gefunden wird. Ich glaube, diese Transzendenz oder ja, dieses, wonach er gesucht hatte, die verlorene Zeit. Und Proust spürt also diesen Momenten in unserer Biografie nach, die so verloren sind, die uns entwischt sind. Aber eigentlich wussten wir doch, dass da was Besonderes war. Auch wenn es vielleicht einfach nur so ein Kaffeeklatsch war, man einfach nur zum Tee trinken eingeladen war. Aber irgendwie schimmerte da etwas auf. Zwischen den Büchern hat man vielleicht im Bücherregal was gesehen. Das war ein transzendenter Moment. Und irgendwie kann man es nicht richtig zum Ausdruck bringen, sondern nur über solche Schluchzer, wie Proust es versucht hat, durch eine getreue Beschreibung der aller möglichen Details und dadurch diesen menschlichen Schluchzer erzeugen, der Ausdruck, dass die Kommunikation zerbrochen ist, die Kommunikation, die sonst einfach nur so Gewohnheit ist, die, ja, der Zauber ist aus ihr völlig elidiert, völlig entwichen, sagt er hier. Weil sie so gewohnheitsmäßig ist. Aber hier drückt ein Schluchzer aus, dass sie unterbrochen wurde. Man erkennt das geliebte Wesen nur durch das Gefühl eines Mangels. Das fand ich auch sehr schön, was er am Anfang hier schrieb. Dass man in den Armen zu liegen, sich immer nur so vorstellt, dass nur so ein Bild, das man da aufrichtet, in den Arm zu liegen mit dem Geliebten. Und aber ja, selbst in der realen Umarmung entzieht sich es dann ja eigentlich, sagt er, und irgendwie, ja, das entzieht sich selbst im Moment des Besitzes, aber das Verlangen richtet sich auf einen Punkt und irgendwie ist dieser Punkt das Lachen des geliebten Wesens, das Lächelns, das Lächeln und die Transparenz des geliebten Wesens ist dieser Punkt. Und diesen Punkt sucht man, aber man findet ihn halt nicht in dieser Umarmung. Die Frau, die ich in den Arm halte, entgeht mir. Eine Gewissheit, eine Antwort auf die Erwartungen. Nein, findet man doch nicht. Ja. Dieses Objekt, was ist also dieses Objekt? Unser Denken kreist ja um Topragma, das Objekt, wie ich in Folge 35, glaube ich, sagte. Oder 36, ja, 36. Oder ja, beides. Topragma. Was ist dieses Objekt, dieses Agalma, dieses Objet A oder dieser Punkt, den Bataille hier beschreibt? Ich finde, das ist ganz gut mit dem Lächeln und der Transparenz des geliebten Wesens. Ja, was ich da auf Spanisch sagte, dass ich mich da einfach in diese Frau verliebt habe im Corona-Testcenter, weil das war jetzt erst vor ein paar Tagen, weil sie so auf den Tisch getrommelt hat. Sie war nicht diejenige, die den Test gemacht hat, sondern sie saß da mit den ganzen Ergebnissen und ja, irgendwie mit so ganz vielen Döschen saß sie da, aber schien gerade ein bisschen Langeweile zu haben. Weil dann hat sie so auf den Tisch getrommelt und das fand ich einfach nur so grazil und hat mich so fasziniert, dass ich mich schon wieder verliebt habe. Und das war dieses genau dieser Punkt, kann man sagen, einfach dieses Objekt, das einen da so fasziniert an der anderen Person, dass man sagt, jetzt weiß ich aber, dass mein Leben auf diesen Punkt hinausgelaufen ist, dich hier zu sehen und es wirklich, ja, ich einfach nur dich besser kennenlernen will und das ganze Leben mit dir verbringen will, weil ich da schon diese Schönheit gesehen habe, dieses Schönheitsereignis schon stattgefunden hat. Das, was ich da gesehen habe, als sie diese Geste einfach gemacht hat. Ja. Genau, das sagte ich vorher auf Spanisch und wollte ich hier nochmal gerade ziehen, damit wir hier wirklich synchron bleiben. Aber viel weiter kann ich hier nicht sagen, weil ich wirklich schon müde bin. Es ist spät. Wahrscheinlich halb eins. Eins kann ich noch sagen, das vorher habe ich im Stehen gepodcastet, bevor ich die Pause gemacht habe. Und da ist das oberste Buch hier Karl Marx, weil ich mich natürlich weiterhin zum Marxisten ranbilden muss und das ist wirklich die größte Schuld, die ich so spüre, dass ich jetzt, obwohl ich das schon mal im Grund gelesen hatte, schon vor Monaten, mich noch nicht weitergebildet habe zum Marxisten und hier nur mal reingeblättert habe in diesen Schmöker von Marx. Ja, das muss ich mir wirklich vorwerfen, weil das ist halt diese Transzendenz für mich. Jeder Mensch muss an etwas glauben. Dieser Kommunismus, diese Transzendenz für mich, die ja, ist einfach das Höchste, woran ich so mein Handeln dann in der Welt verorten kann und sagen kann, was ist diese Welt, wie fügt sich da mein Sein darin ein. Weil hier hat es einen Platz, wo ich was zu tun habe, wo ich was beitragen kann, denke ich so. Und deshalb ja, muss ich mir das anlasten hier. Das ist wirklich meine größte Schuld, weil ich letztes Mal sagte, ich will gestehen, vollständig gestehen. Das kann ich hier auch gestehen, dass ich hier noch nicht so weit bin in dem Buch und das wirklich meine Schuld ist. Aber deshalb liegt es hier ja oben auf und es ist so ein wunderschönes rotes Buch. Anaconda, ja, Anaconda hier, der günstige Klassikerverlag. Und es ist so wunderschön rot und es ist auch so ein Objekt, das mich fasziniert, das wirklich heraussticht aus allen anderen Büchern. Ich habe sogar schon vor Monaten davon geträumt. In meinen Träumen war das Objekt und ich kann hier vielleicht nur preisgeben, auch wenn das sehr persönlich ist. Aber ja, diese Liebespraxis. Ich glaube, ich hatte da einen Traum oder kurz vorm Aufwachen manifestierte sich vor meinem geistigen Auge immer wieder dieses Bild von dem roten Marx-Buch. Und warum? Nicht so sehr wegen der Schuld, jetzt noch nicht genug gelesen zu haben, glaube ich, sondern weil da das diese Zeit der Liebespraxis war, wie ich in Folge 34 beschrieben habe, das war diese Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich zur Praxis übergehen. Und da, glaube ich, ist da so mein Über-Ich im Traum vielleicht, hat mir diese Botschaft mitgegeben, dass ich wirklich, wie Marx das auch beschrieben hat, gut, Marx war ein bisschen zu evolutionistisch, dass er dachte, das geht von allein mit dem Übergang vom Kapitalismus zu Kommunismus. Aber egal, wie er es auch beschrieben hat, dass wir da auch die Praxis brauchen, dass es nicht darum geht, die Welt nur zu begreifen, sondern sie zu verändern. Dass das, was er schreibt, nur eine Anleitung ist und sich deren Güte auch nur daran bemisst, wie erfolgreich man dann ist später. Dass, ja, das Wirkliche ist vernünftig, sagt ja Hegel, wenn uns das auch zu etwas anleiten kann, was Marx da schreibt, dann war diese Theorie hier standhaft. Oder wie ich es von Mao in Folge 25, glaube ich, vorgelesen hatte, nicht weil Marx ein Prophet war, sondern weil sich seine Theorie in unseren Kämpfen als nützlich erwiesen hat, bezeichnen wir uns als Marxisten. Das war so schön, hatte ich, glaube ich, in 25 vorgelesen. Genau, ich wollte hier darauf kommen, um zu sagen, ich habe einfach wollte diese psychoanalytische Traumdeutung loswerden, dass ich da immer vom roten Marx-Buch geträumt habe und glaube wirklich, mein Unbewusstes wollte mich da an die Praxis erinnern und sagen, ja, du solltest aber wirklich, also so wie du es im Podcast gesagt hast, diese Dialektik zwischen Liebestheorie und Liebespraxis ernst nehmen. Und es war nicht so sehr die kommunistische Praxis und so weiter, weil was soll das sein? Ja, das halt ist mir nicht so ganz klar. Gut, hier kann ich aussprechen, meine Gedanken aussprechen, das ist auch schon die Praxis, klar. Aber ich glaube nicht, dass es auf den Kommunismus bezogen war, dass dieses Phantasma des Marx-Buchs, das mich da immer wieder heimgesucht hat, sondern es war wirklich auf die Liebe bezogen. Das ist meine Deutung, ja, auf die Liebe. Da hat mich Marx heimgesucht und hat mich daran erinnert. Theorie und Praxis sollten Hand in Hand gehen, Simon. Ja, das war einfach ein bisschen unangenehm, hatte ich da immer das Gefühl. Aber ja, jetzt finde ich es einfach ein schönes Buch hier und wollte nur sagen, dass das mein Mikrofon als Unterlage gedient hat, neben über vielen anderen Büchern da hier noch. Und jetzt habe ich mich aber hingesetzt, ja, weil ich natürlich ein bisschen ermattet war. Aber jetzt wollte ich ja noch natürlich ein Lied spielen. Die Lizenz ist verlängert. Was können wir dann spielen heute? Ich habe hier diese Kandidatenliste. Und ich habe ja auch weiterhin diese Playlist natürlich. Ja, die Playlist. Ich muss mal verlinken in der Beschreibung von meinem Podcast. Weil die hatte ich nun mal unter einer Episode, so Folge 15 oder so, verlinkt, weil ich es da angefangen habe. War die Tischlein deck dich Playlist, kann ich verlinken. Aber was können wir hier spielen? Tash Sultana Jungle. Das ist auf jeden Fall nice. Und würde mich, ja. Aber vielleicht erstmal in der GEMA-Datenbank suchen. Weil ich ein seriöser Typ bin, der sich an die Gesetze hält, soweit es geht. Und es gibt hier eine GEMA-Datenbank, wo man einfach eingeben kann. Bei dieser Künstlerin bin ich nicht ganz sicher, wie es, aber eigentlich ja, ist auch bekannt hier, Dings Tash Sultana Jungle, ist doch bekannt. Ja, aber einen Moment hier. Und Jungle, das ist für mich halt so dieser moralische Dschungel, ja. Wie Nietzsche meinte, irgendwie, warum soll der Urwaldmensch schlechter sein als der hiesige Mensch? Meinte er da irgendwie in Bezug auf die Moral? Das Unmoralische führt uns in den Urwald hinein. In das Feuchte und Tropische und Heiße, unglaublich heiße. Und dann regnet es immer nachmittags. Ich war nur einmal dort im Urwald. Ja, nicht in meiner Kindheit leider, als wir in Brasilien waren, aber dann später habe ich noch ein bisschen gereist und war da in Peru im Urwald, weil da auch schon der Amazonas fließt und anfängt und da fließt er runter und da bin ich auch ein Stück weit runtergetuckert mit dem Boot. Ja, ist auch ganz schön heiß, ganz viele Mücken, irgendwann stürzt dann gar nicht mehr mit den Mücken und eine Schlange hat mein Guide da erbeutet, weil ja, das war ein bisschen unangenehm. Wir waren da auf einer nächtlichen Wanderung, 2-3 Stunden im Dunkeln. Ich hatte eine Schlange gesehen am Wegesrand und meinte, die muss er mitnehmen und töten, aber nicht direkt töten. Oh Gott, das erzähle ich hier, weil ich es einfach nur loswerden will, weil er hat dann dieser Schlange die Zähne rausgeschnitten. Er hat bei lebendigem Leib rausgeschnitten. Und dann ist er runtergegangen zum Fluss, so einem kleinen Bach, und hat sie da irgendwie gewaschen, wahrscheinlich das Blut weggewaschen. Und dann hat die Schlange einfach in seinen Rucksack gepackt und hat sie so mit heimgetragen, noch eine halbe Stunde. Und dann haben sie die Schlange noch bis zum nächsten Tag da aufgehoben. Aufgehoben. Und dann irgendwie getötet, vielleicht dann auch gegessen, immerhin. Aber ja, das war, fand ich schon hart und ja, echt wow. Aber ja, wie soll man das moralisch verurteilen? Ja, das ist wieder die Moral, ne? Da ist halt diese europäische Moral in mir aufgestiegen. Und ja, klar hätte ich sagen können, nee, töte sie nicht. Aber ja, ich meine, er lebt da und sein Gebiet hier, ja, okay. Ich weiß nicht, das ist der Dschungel, ja, der Dschungel, der immer weiter abgeholzt wird in Brasilien, immer weiter abgeholzt, gerodet wird, jetzt ja noch viel schneller bei Bolsonaro. Und da, was hat dann so ein kleiner Mann dafür eine Schuld, dass er hier halt noch seine traditionellen Jagdmethoden pflegt? Und ja, der war halt schon so ein Urangeborener, der auch so giftige Schlangen dann angefasst hat für die Touristen dann. Und ja, wo dann ein anderer Guide vorbeigekommen ist, hatte ich nur gesehen von einer anderen Gruppe mal, als wir da so einen Tagesausflug gemacht hatten. Der Guide, der andere, völlig entsetzt war, was mein Guide da machte. Und ja, das ist eine giftige Schlange, so eine kleine grüne, die einen töten kann, sagte der andere da, ja. Und ja, aber so war das da halt in Peru und das wollte ich hier nur loswerden, weil, ja, weil ich auch moralisch in dem Moment wirklich gespürt habe, das ist moralisch nicht so. Also so ein Tier hat doch auch eine minimale Würde und das kann man vielleicht töten, aber dann so die Zähne rausschneiden und das dann so, dass das noch so verblutet. Und ja, hier finde ich aber diesen Song nicht, Jungle, hier finde ich es nicht in der Datenbank von GEMA. Ja, was ist da los? Ja, jetzt, Jungle muss es doch geben, warum gibt es das nicht? Interpret, suchen wir nach Tash Sultana. Sultana. Ah, komm. Oh Gott. Ja gut, dann spiele ich es vielleicht einfach so, weil jetzt habe ich auch schon so viel von Jungle erzählt. Was soll ich sonst spielen? Hä, aber warum wird das nicht gefunden? Ach, größer als 200 ist die Anzahl der Treffer. Ja klar, Jungle. Deshalb hier noch Tash Sultana eingeben. Ja, mein Gott. Ah, da haben wir es. Jungle, Sultana, Natasha, Joan, Komponistin, müsste es heißen, ja. Hier prangle ich das an, diese Geschlechterungleichheit in der symbolischen Sichtbarkeit. Hier sind wir in der symbolischen im symbolischen Drittel, im symbolischen Teil von Lacans Triade, ja, Sprache, das Symbolische. Hier steht Komponist. Hi. Und ja, aber das zeigt, dass es legal ist, hier Tash Sultana zu spielen. Und warum ich mir da unsicher war, dass diese Angst, wie in Folge 34 beschrieben, die einfach so als Tatsache des In-der-Weltseins aus diesem In-der-Weltsein selbst aufsteigt und jedem Gedanken, jeder Wahrnehmung noch vorgelagert ist, ist diese Grundbefindlichkeit und bei mir halt vor allem diese Angst, sage ich mal. Diese Angst ist allem so vorgelagert, ist die Grundbefindlichkeit. Aber damit muss ich schnell Schluss machen, weil Musik einen immer aufheitert. Ja, Musik hebt die Stimmung und dieses Lied ist ganz schön lang, fast 8 Minuten. Ja, aber umso besser jetzt mit der legalen Lizenz, will ich sie auch mal ein bisschen übertreiben, ja, ein bisschen verschwenden, verausgaben. Auch wenn das dann ganz schön reinschlägt, ja, so. Ne? Weil das wird auch nach Minuten natürlich abgerechnet bei der GEMA. Das sind dann ja schon 8 Minuten plus das von vorher, schon über 10 Minuten in einer Folge. Aber okay, damit sage ich hier, ohne noch weiteres dazu, ich bin wirklich so fertig, so müde, ohne selbst noch was auf Spanisch zu sagen, sage ich tschüss, me despido de ustedes y no que creo que el hablar español me ponga con tanta energía de nuevo que pueda seguir hablando porque estoy cansado y Ya no voy a seguir ahora y les digo adiós hasta la próxima vez. Chao.
Thank you.
Schön.